5 Spieltage sind in der Bundesliga gelaufen und für uns ist das ein ganz guter Zeitpunkt, um mal den ersten Blick ein bisschen hinter die Kulissen, ein bisschen tiefer zu werfen und uns die einzelnen Stats bei den einzelnen Teams, einzelne individuelle Spielerstats mal genauer anzuschauen und zu schauen, wer da die Nase vorn hat, vielleicht aber gar nicht so auf dem Schirm der breiten Masse ist. Nachdem sich also Omar Marmoush zur Krönung des Spieltages am heutigen Sonntag die Matchday-Krone, den Spieltags-MVP-Titel im Prinzip aufgesetzt hat, setzen wir heute dem ein oder anderen Magier unter dem Radar die nächste Krone auf. Viel Spaß mit Spieltagssieger-Besieger.
Das ist Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Heute für dich an den Mikros Anton und Bench. Powered by Tipico Sportwetten.
Das Original.
Es ist nämlich heute zu recht später Stunde, zu der wir hier sitzen, und wir haben ein weiteres Debüt. Und zwar Anton und ich mal face to face im Podcast. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Warst du schon mal mit Janni hier face to face, Anton?
Nee, Mann. Also erstmal von Anfang an, es ist 23.44 Uhr. Der Bench hat mich gerade geweckt. Ich glaube, es ist der späteste Kickbase-Podcast aller Zeiten. Und ich saß tatsächlich mit Janni schon mal face-to-face, das war bei EM-Podcast, als wir in Nürnberg gewesen sind, und mit dir aber noch gar nicht, hier noch gar nicht, und es macht auf jeden Fall, glaube ich, mehr Bock, als sich nicht zu sehen, weil wir nehmen ja auch immer ohne Video und sowas auf, das heißt nur Ton, so Mimik und sowas, das entfällt alles und macht, glaube ich, trotzdem Spaß jetzt hier auf die Nacht nochmal eine Stunde, eineinhalb hinzulegen.
Ja, safe, auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich sagen, so ein bisschen als Background für euch da draußen: wir sind hier in München zusammengekommen zu einem Team-Event, alle mal vor Ort face-to-face sehen, ein paar Stunden gemeinsam verbringen, und dementsprechend wisst ihr ja, dass das dann immer hier ein bisschen fummelig ist, ne? Der eine aus Bielefeld, Anton jetzt heute zum Glück aus München, in München, Janni aber auch am Start und ganz viele andere Kollegen und Kolleginnen. Aber dementsprechend war es heute so, dass wir nachmittags mit dem Team eine Runde in der Soccerhalle waren, jetzt danach den ersten gemeinsamen Abend sozusagen hier verbracht haben und dementsprechend Anton und ich gesagt haben, bevor wir das da komplett sausen lassen, müssen wir halt eine Nachtschicht einlegen, und deswegen sitzen wir jetzt hier. Das so ein bisschen, wie gesagt, als Background, aber ansonsten nochmal, um auf deine Feststellung zurückzukommen, das sagen Janni und ich auch immer genauso. Es ist einfach was anderes, wenn wir zum Beispiel hier heute ein bisschen deeper in die Stats diven und man dann wirklich einfach mal die Überraschung des Gegenübers im Gesicht sieht, oder wenn ich heute das Quiz mal umdrehe und das Entsetzen in deinem Gesicht sehe,
deine andere Schweißperle rollt,
wenn du hier die 0 von 5 hinlegst. Nein, Spaß beiseite, aber es ist schon was anderes, es macht auf jeden Fall immer gut Spaß, dann hier auch mal gemeinsam zu sitzen. Und so machen wir es heute, um vielleicht einen kurzen Überblick zu geben. Die Könige der Liga, natürlich relativ weit aufspannbar, wo das Ganze hingeht. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen angeteased. Wir wollen uns heute nach 5 Spieltagen, wo wir sagen, viele Ligen spielen ja bis zum Winter nur, setzen dann zurück. 5 von 17 Hinrundenspieltagen sind dann jetzt schon knapp ein Drittel. Das ist auf jeden Fall ein Zeitpunkt, wo man mal so ein bisschen genaue Richtung ausloten sollte. Welche Spieler halte ich? Wo habe ich vielleicht noch jemanden auf dem Blick? Wo ist vielleicht noch was auf dem Markt, wo die Märkte auch kleiner werden, weil eben mehr Manager und Managerinnen in der Liga sind, wo man jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen nochmal ein kleines Risiko eingehen muss? Und wer das sein könnte, den die Konkurrenz vielleicht nicht auf dem Schirm hat, das schauen wir uns heute genauer an. Genau, abseits davon schauen wir uns natürlich auch dann einmal den nächsten Spieltag an, quatschen gleich mal ein bisschen über unsere Ligen, unsere gemeinsamen Ligen, über ein, zwei Themen, die am Wochenende irgendwie ja hoch oder auch nicht so hoch gekocht wurden, wie ich es erwartet habe, ehrlicherweise. Und um da vielleicht mal direkt reinzustarten, bevor wir in die Office League gehen, Anton, VAR-Thema, nur ganz kurz, ohne das Ding wieder riesig zu machen. Entschuldigung, aber wie kann es sein, dass dieses System so ausgelegt werden muss von Schiedsrichterseite, weil, ganz ehrlich, also Jablonski, an der Stelle mache ich da den kleinsten Vorwurf, dass so eine Aktion wie die von Karasor gegen Arnold, wo in der Wiederholung ganz, ganz klar, also da gibt es keine zwei Meinungen, das ist ein Foul von Arnold, das muss andersrum gepfiffen werden, sei mal dahingestellt, aber dafür mit Gelb-Rot zu fliegen, und ich weiß nicht, wie lange haben sie in Unterzahl gespielt? Ewigkeiten.
Meinst du Ewigkeiten? Ich glaube 20 Minuten, oder?
Eine halbe Stunde war es sicher. Also es war
relevant lange, ja.
Relevant lange, und es war natürlich eine Phase, wo Stuttgart sowieso im Kommen war, kommen musste, und dann auf einmal einer weniger zu sein. Also das hat maßgeblich den Spielausgang beeinträchtigt.
100%.
Und da sage ich, also ob jetzt gelb, rot, was auch immer, wenn das spielentscheidende Situationen sind, ich verstehe auch nicht, warum sagt man nicht einfach, bei Platzverweis darf reingeguckt werden?
Ja, also ich glaube, die Situation super, super schwierig, und ich finde es auch schon auf dem Platz eigentlich eine Sache, die man anders bewerten muss, weil es schon ganz klar ist, Arnold stempelt eigentlich Karasor weg. Klar, Arnold spielt den Ball, dann kommt Karasor. So, für mein Gefühl ist es eigentlich eine Situation, wo du sagst, ey, beide kein Platzverweis, weil Arnold spielt eigentlich klar den Ball und Arnold fährt und Karasor fährt ihm ordentlich in die Parade.
Andersrum.
So, Arnold, es ist spät, Jungs. Arnold spielt klar den Ball.
Andersrum.
Arnold spielt klar den Ball. Er spielt den Ball und dann fährt ihm Karasor in die Parade und dann wird er gestempelt. Der Ball wird ja von Arnold gespielt,
ja,
fliegt
check.
Weg
ja,
und dann
ja,
kommt
ja.
der Kontakt mit dem Mann. So, deswegen finde ich eigentlich für mein Bauchgefühl keiner vom Platz, blöde Szene, kacke gelaufen. Aber mit dem Videobeweis ist halt die Scheiße, dass du halt einfach nicht mehr reinschauen darfst, wenn du jemanden unterstickst, wenn es gelb-rot gewesen ist. Ich bin nach wie vor einfach fürs Challengen, weil wenn du jedes Team einmal die Halbzeit challengen darfst, ja. hast du die Möglichkeit selber zu sagen, schau es dir bitte an, da muss der Schiri nicht rausgehen, wenn jemand schickt, da muss der Schiri nicht selber rausgehen, sondern ja. dann ist die Szene nur vakant, wenn eben die eigene Mannschaft verkackt, die Challenge zu ziehen.
Ey, das ist es, Anton. Also ich glaube, das Ding, Anton soll das Ding mal groß machen auf jeden Fall mit der Challenge.
Jo.
Das ist,
DFL
das ist
fragt so mich vielen, einfach. Fragt
ja,
mich.
Wirklich, ey.
Ich pitch es euch.
Anton Deibele, ich gebe gerne den Kontakt weiter. Obwohl, Janni, sonst wer gibt da am besten den Kontakt weiter. Aber ja, ich raff's nicht, aber ich verstehe auch nicht, gut, das ist jetzt natürlich sehr plakativ und da trifft es super zu. Es gibt sicherlich auch andere Szenen, wo es dann wieder anders aussieht und anders auszulegen wäre, etc. Aber ich verstehe nicht, warum man dann zwischen Gelb-Rot und Rot unterscheidet. Also,
ja, Platzverweis, Platzverweis. So, der Impact ja, auf dem Feld ist derselbe.
Genau,
klar, Sperre, aber genau. du hast halt denselben schädigenden
Effekt
für die
dasselbe.
Mannschaft.
Es ja. ist ein und dasselbe. 10 Mann, einer weniger, fertig. So, wenn Platzverweis, ja. darf er sich angucken. Wenn es nur eine Gelbe in dem Fall wäre, ja, mein Gott, dann ist auch ärgerlich. Und ärgerlich wird es vor allem, wenn es dann die 5., die 10., sonst was ist. Oder Klaus Jasula sich wieder die 15. in einer Saison holt. Aber, also, genau wie du sagst, der Impact auf dem Platz ist derselbe, egal was für eine Art von Platzverweis, und da sollte dann der Schiedsrichter und vor allem der Kölner Keller mal genauer drauf schauen.
Vielleicht wissen die Hörerinnen und Hörer morgen schon mehr, wenn es rauskommt, ich glaube aber eigentlich nicht. Meinst du, Karasor wird gesperrt oder der Einspruch von Stuttgart, dem wird stattgegeben und der wird nicht gesperrt?
Also, wenn es mit rechten Dingen zugeht, dann muss der Einspruch durchgehen. Ich dachte aber, bis ich gelesen habe, dass Einspruch eingelegt wurde, dass es bei so Tatsachenentscheidungen, wenn nur ein Spiel Sperre sowieso ansteht, dass es überhaupt nicht möglich ist, diese Sperre komplett aufzuheben. Das ist mir neu.
Das glaube ich nämlich eigentlich auch, weil, also ich kenne es nur aus dem Amateurfußball, weil so das üblichste Beispiel ist, irgendwer beleidigt jemanden, der Schiri hat es vom Falschen gehört, gibt ihm dann die rote Karte ja. dafür, im Nachhinein wird es geklärt und es kommt noch raus, so ja, der hat es gar nicht gesagt, der andere war es und sowas. Ja. Und dann steht es trotzdem im Spielberichtsbogen drin, der Schiri kann es halt irgendwie noch erwähnen, dass es wohl ein anderer gewesen wäre, aber dann sind ihm irgendwie die Hände gebunden. Klar, kleinerer Verband, weniger wichtig als Bundesliga, interessiert dann niemanden so sehr, das auch irgendwie glatt zu ziehen. Aber also da kommst du auch dann selbst mit mildernden Umständen und weiß nicht was und Richtigstellung eigentlich nie unter dem Spielsperre weg.
Ja, ja, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, also wenn das Ganze einfach im Sinne des Sports entschieden wird, dann muss die Sperre aufgehoben werden, ganz klar. So, und also wenn das regeltechnisch einfach machbar ist, muss es aufgehoben werden. Wenn nicht, dann ja. Läuft es einfach nach dem Muster, wie ich es eigentlich im Vorhinein gedacht hatte, dass es sowieso unumgänglich ist. Und dann wird Karasor das eine Spiel aussetzen, was natürlich auch jetzt nicht so geil für Stuttgart ist, weil ich echt sagen muss, ich glaube, so das Zentrum, die Doppel-6-Achter, ist der Mannschaftsteil, wo Stuttgart, glaube ich, die, ich will jetzt nicht sagen, schwächste zweite Reihe hat, aber wo du wirklich, du kannst auf fast allen Positionen ausnahmslos gute Bundesliga-Qualität, also fraglos einwechseln. Und auf der 6, ich meine, natürlich hat ein Keitel seine guten Spiele gemacht, natürlich kannst du da irgendwie rumschieben und sicherlich kannst du dann dafür plädieren, dass einer der IVs irgendwie so eine Position auch mal in ein Spiel ausführen kann und, aber wirklich einer, wo ich jetzt sage, alles klar, das ist jetzt der Ersatz, rein da, so ein Rieder kann das sicherlich auch mal spielen und offensiv interpretieren, aber das Perfect Match da auf der Position, auf der Karasor dann jetzt fehlt, sehe ich nicht, ehrlicherweise.
Sehe ich auch nicht, ich sehe es vor allem nicht, weil eben, also ich sehe den Fit mit Keitel tendenziell schon,
ja.
aber weil er eben einfach bisher nach meinem Gefühl auch einfach wenig Minuten gemacht hat, ja. würde ich, wenn Karasor noch ein Spiel gesperrt ausfällt, würde ich sagen, ey, das wird Mio übernehmen und du hast halt dann ja. irgendwie ein bisschen Defensivspielerin stiller und wirst danach halt eben vorne Mio ein bisschen vermissen eventuell, aber im Endeffekt kann es im Zentrum auch super spielen. Und wollen wir uns vielleicht einfach einmal durch die Spiele des Spieltags schnell durchhangeln, um da irgendwie zu gucken, ob uns irgendwas krass aufgefallen ist, ob uns irgendeine Mannschaft, irgendein Spieler ins Auge gestochen ist, den wir am 5. Spieltag auf jeden Fall lobend erwähnen wollen.
können wir gerne so machen. Hast du da direkt was auf dem Schirm? Oder?
Ey, wir können anfangen. Dortmund-Bochum 4-2, 2-0 vorne gewesen, Bochum. Ich fand Boadu eigentlich super stark, bis auf den einen Fehlschuss, wo du sagst, ey, der muss den Sack zumachen.
100%.
Und danach hieß natürlich, boah, Guirassy, bockstarkes Spiel gemacht, Man of the Match. Aber ich fand zum einen Adeyemi wirklich ordentlich und zum anderen Emre Can.
Ja, Can habe ich auch tatsächlich gestern mit einem Kollegen drüber gesprochen, der meinte, das war das erste Spiel, wo ich Emre Can gut fand, gefühlt für Dortmund.
Ey, das natürlich war das beste Spiel von Emre Can beim BVB.
Ja, natürlich gab es hier und da mal welche zwischendurch, aber das ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Nichtsdestotrotz ist es halt dieses ewig leidige Thema bei Dortmund. Du hast unfassbare Qualität mittlerweile auf dem Platz. Du hast da Freitagabend 20:30, die Süd, die 80.000 im Rücken. Natürlich hat es ein Stück weit Derby-Charakter, aber da kommt mit Bochum halt auch eine Mannschaft, wo du sagen musst, das darf dir, selbst wenn es so individuelle Fehler da sind, die, wo du jetzt sagen kannst, okay, das ist kein Teamverschulden in dem Sinne oder so, aber das darf dir einfach nicht passieren, dass du dich selber wieder in so eine Situation bringst. Und lass mal dann nicht irgendwie das erste und zweite Tor fallen mit den ersten 100%igen mehr oder weniger, die du dann hast, weißt du, wo du dann ein Stück weit trotzdem effektiv bist und dann direkt wieder Anschluss findest. Lass das mal nicht funktionieren. Dann läufst du da 60 Minuten gegen an, passiert nichts. Am Ende mit Glück holst du da irgendwie noch ein 2-2 und das Geschrei ist wieder groß. Also das ist einfach, so gut sie es dann hinten raus gemacht haben, und das war echt ansehnlich dann teilweise, fand ich, aber auch während des Spiels, nach den zwei Gegentoren, da waren immer wieder Situationen, wo ich übrigens auch sagen muss, ich fand De Witt bedeutend stärker als in den ersten Partien bei Bochum.
Was hat er da mit diesem einen Heber gemacht? Über, was war das? Über Kauto drüber, oder?
Ja,
so zack, ich meine die Hoben schon flach gemacht und dann peng,
ja,
von der Seite, also, nochmal der Bus aus der Seitenstraße gekommen.
Der hat auf jeden Fall Qualität am Ball, die man vorher schon vermutet hat, wo ich jetzt aber in den ersten Spieltagen dachte, so, okay, ist das jetzt einer, der vielleicht in so einem Ensemble dann wie bei den Bochumern auch nicht so krass irgendwie den Unterschied macht dann in der Bundesliga. Jetzt hat er natürlich nicht auf einer von diesen 8er-Rautenpositionen gespielt, sondern auf der 10 wirklich, und ich muss sagen, das stand ihm aus meiner Sicht deutlich, deutlich besser. Bin ich gespannt, was die nächsten Wochen geht. Wäre für mich einer, den man mal so ein bisschen als Lückenfüller im Blick haben könnte.
Ja, der ist auch echt kräftig, gell? So, der sieht schon stabil aus.
Der ist lang auch. Ich dachte, der hat ja, sind das Brüder, Danny De Witt und Pierre De Witt?
Das weiß ich nicht.
Danny, doch, er ist Danny und ich glaube, Pierre De Witt ist sein Bruder, der mal in Alkmaar, glaube ich, 2-3 gute Jahre hatte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Boah, weiß ich nicht.
Und das war nämlich auch so ein richtiger Schnicker einfach. Und den hatte ich die ganze Zeit, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich, weil ich einfach dachte, okay, Brüder, ähnliche Spielertypen. Aber das war auch so ein kleinerer, Querliga eher.
Okay.
Und deswegen, ich hatte den auch als 1,75 auf dem Schirm, aber der hat schon ordentlich Gardemaß, ne, der Mann.
Ja. Was sagst du zum De Witt-Tor? Weil das ist so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, boah, wie geil wäre es eigentlich, wenn ich Fehler vor Gegentor splitten kann. Weil klar, das ist primär der Bock vom Kobel, aber ey, der Groß eiert da einen hinter auf den Schlotterbeck, der Schlotterbeck schiebt die Murmel oder die Verantwortung nochmal einen weiter hinter auf den Kobel, und klar, der muss den Ball halt dann irgendwie entweder einfach nur klopfen, früher spielen, irgendwas. So, also eigentlich gefühlt haben alle drei ihre Aktien dran, aber im Endeffekt ist halt Kobel der den Fehler als letzter begeht, deswegen.
Ja, ich finde gar nicht mal, also ich gehe bei fast allen mit, aber ich finde halt nicht, der Punkt ist, Kobel ist der den Fehler als letzter begeht, sondern ich finde, Kobel ist halt der, also ich sag mal, wenn Kobel den einfach genauso scheiße unsauber wie die anderen beiden weiterspielt auf den nächsten, passiert ja nichts. So, auch obwohl er es scheiße gemacht hat. Kobel macht halt den initialen Fehler vor dem Gegentor. Und genau was du sagst, es ist halt, er nimmt 2-3 Kontakte, glaube ich, irgendwie. Er kann den direkt löschen, er kann den Kontakt nehmen, dann löschen, fängt aber irgendwie an rumzueiern so. Und das ist halt so, natürlich sind die Bälle vorher schlecht gespielt, aber
er muss erkennen, so, dass sie schlecht gespielt sind,
genau,
und dass er...
So bewertet es Obda, und so finde ich es auch ehrlicherweise genau richtig, weil sonst würdest du fast jedes Mal da irgendwas splitten. Dann müsstest du auch sagen, alles klar, ein Tor fliegt unter einer Flanke her. Vielleicht auch, weil der Spieler vorher erst hingehen will und dann doch wieder wegzieht. Dann musst du sowas auch anfangen zu splitten und so. Und so ist es halt einfach, Kobel kriegt den Ball schlecht gespielt, ist aber locker in der Lage, beim ersten Kontakt zu löschen, den zu kontrollieren, kurz dann zu löschen. Und er will einfach zu viel in der Situation.
Ja, ich finde auch, also jetzt, wo du es sagst, vielleicht auch eher so ein Ding, wo du halt sagst, okay, ich merke, ist gerade nicht der Moment, um den Ball irgendwie fein sauber nochmal zu stoppen, zu ziehen und weiß nicht was, sondern eher erster Kontakt, bumm, langes Holz und dann aber mal meine beiden Hintermänner ordentlich anscheißen, wie so ein Hüder halt mal hinten rausschreit, wenn da was nicht läuft.
Ja.
Ja, klar, aber war jetzt auch gar nicht so gemeint, dass ich sagen würde, ey, alle drei minus 45, sondern das wäre so ein Ding gewesen, wo ich sage, ja, okay, der eine minus 25, der andere minus 15, so halt.
Dann wird es halt irgendwann verwässert sehr. Jo. Ja. Aber vielleicht mal ein bisschen schneller durch die anderen Spiele. Ja. Wenn wir uns mal den Samstag anschauen, Gladbach 1-0 gegen Union, unfassbar zähes Spiel. Ich war froh, dass es Teil der Konferenz war. Auch jedes Mal, wenn man drüben war, ich habe die Konferenz komplett gesehen. Samstag hieß es, jo, hier alles scheiße, hoffentlich kommen wir gleich wieder rüber, hoffentlich pfeift der Schiri hier gleich ab. Das war, um vielleicht da dann einmal kurz den Schwenk zu machen, ich glaube, das können wir auch schnell abfrühstücken heute, unsere Office League-Ergebnisse am Wochenende.
Ja,
ich bin am Ende sogar noch zufrieden gewesen, bin, glaube ich, so bei um die, warte, lass mich gucken, bevor ich jetzt lüge, bin bei, erzählt, 857 gelandet, wo ich sage, fein. So, ich habe aus der Not heraus Pieringer in der Spitze geholt, hat mir fast 200 geholt, ich habe mir den drei Bayern hinten drin im Schnitt gut 100 gemacht, Luke Kleber 130 und mein Mittelfeld war wirklich die Baustelle diese Woche. Amiri musste ich stellen, weil ich ihn nicht abgeben wollte. Kelati overpaid, weil ich dachte, Minuten kriegt er mindestens. Wenn er nicht startet, fällt kurzfristig aus. Meloni sitzt auf einmal auf der Bank. Stöger wird bei Gladbach nach einer Stunde ausgewechselt. Da dachte ich wirklich, ich stehe im Wald. Da hat der ja dann auch angefangen, die Pullen durch die Gegend zu treten. Und so. Ich dachte, Junge, bitte beruhigt, ich setze dich einfach hin. Aber dann der Lichtblick, Robin Hack, den ich auch in zwei Ligen gestellt habe, kam dann noch von der Bank und ja, schlägt das Ding da kurz vor Schluss rein. Und Schwanscherer auf einmal wieder auf der Flimmerkiste.
Da ist ja, aber den hast du nicht gestellt, oder?
Den habe ich nicht gestellt.
Ja, okay, ich dachte gerade schon so, wow.
Nee, aber Schwanscherer auf einmal wieder da. Nee, das war der Schwenk zurück zu Gladbach, weil das ja eigentlich so die einzige Szene in dem Spiel war, über die man sprechen könnte. Aber brauchen wir jetzt auch nicht viel daraus machen.
Ne? Ja, ich glaube auch, es war so das Spiel, das ich in Summe in der Konferenz am wenigsten gesehen habe. Und ich bin auch recht dankbar drüber. Wir haben zwei Elvedi und einen Gumo mit 128 und 62 recht solide Punkte geholt. Vor allem eben durch zu Null-Bonus auch. Damit bin ich voll zufrieden. Sonst hatte ich noch Nübel im Tor, habe ich mir für teuer Geld 18,5 geholt, 22 Punkte, super, gleich abgegeben wieder und mir Trapp geholt und hoffe, dass er gegen die Bayern schon wieder rein darf. Dann habe ich Moritz Jens hinten drin und wir waren vorher schon bei Maxi Arnold und Jens und Arnold waren beide recht früh gelb vorbelastet. Und dann kam erst in Wolfsburg, Platzverweis in Wolfsburg. Oh, so, nee, fuck, Mann, Gelbrot Arnold. Da war ich heilfroh, dass es halt irgendwie doch keiner so erwischt hat. Weil es war auch sofort die Szene, wo du halt Arnold dann irgendwie siehst oder so. Ich dachte, nein.
Am besten siehst du direkt
die Wiederholung der Steppe. Ich so, nee, fick dich, wow. Und dann selbes Spiel in Heidenheim, in Mainz. Genau, Heidenheim, so. Platzverweis in Mainz. So, nee, scheiße, Gelbrot Jens läuft gar nicht. Und dann zum Glück, dass der Dorsch da irgendwie da. Rausgetüdelt.
Lief doch ganz gut am Ende.
Ja, aber trotzdem, ich bin gestartet mit Anton, Schlotterbeck und Adeyemi. 400 Punkte nach Freitag. Hätte ich mir auch mehr erwartet, ehrlich gesagt, von Dortmund. Aber alright, machst du nix. Aber ich bin mit 700 geendet, weil ich noch minus 19, Jakic, minus 11, Dingchi, 39, Arnold, 39, Tabsoba. So Spieltag zum Vergessen. König der Liga haben wir die Folge dann. König der Liga bei uns, immer noch Janni.
Ja. Ist und bleibt erstmal so, aber ja,
schauen Moment wir mal, wie lange.
Moment aber Aufnahme. Honorable Mention, Nico, recht neu dazugestoßener Kollege, der dann direkt die Office League mal unsicher macht, 1663 mit Mamouche, Simmons und Šeško. Ja. Also geisteskrank, aber gut, ja, kann sich drüber freuen, kann sich auch wieder aufhören drüber zu freuen, weil so einfach machen wir es hier nicht das ganze Jahr.
So. Gehen wir ins nächste Spiel, wa?
Gehen wir ins nächste Spiel. Und auch da, also Mainz-Heidenheim, ich finde, Heidenheim hat es gut gemacht. Ich habe es ihnen irgendwie auch gegönnt, dass sie jetzt mal wieder die Kurve gekriegt haben, so, weil nach zwei, drei guten Ergebnissen zu Beginn hatte ich so ein bisschen Bedenken, dass die da jetzt echt ein Stück weit eine längere Durststrecke haben. Ja, haben es ordentlich gemacht, war jetzt auch kein Spiel, wo ich sage, super, super, keine Ahnung, super aufschlussreich oder sonst was. Ich weiß nicht, hast du da noch was zu?
Nee, eigentlich nicht. Überrascht von Mainz, dass Mainz irgendwie da nicht stärker gegenhalten kann, dass Mainz offensiv so wenig Druck entfachen kann.
Ja.
Zieht sich jetzt so ein bisschen die ersten paar Spieltage durch. Mainz so ein bisschen, glaube ich, auch das Flop-Team des Starts, weil wir denen ja eigentlich auch so ein bisschen von Spieltag 3 bis 6 Matchups zugedichtet haben, wo die eigentlich Punkte machen können und wo die mal oberes Drittel performen könnten, war jetzt gar nicht der Fall. Jetzt nochmal auf St. Pauli, die jetzt halt auch 3-0 auswärts gewonnen haben in Freiburg, die halt ultra heiß sind, die zu Hause auch den ersten Dreier einfahren wollen, wird, glaube ich, wieder schwierig, wird wieder kein gutes punkteversprechendes Spiel für die Mainzer. Deswegen also eventuell noch Pauli mitnehmen, Länderspielpause auf jeden Fall Mainzer abgeben. Ey, das, glaube ich, macht gerade keinen großen Spaß, wenn du nicht wenigstens halt, klar, so Jens, Amiri, die hältst du schon, aber selbst Burkhardt für 20 würde ich mir überlegen, ob ich da weiterhin dran festhalten möchte.
Ja.
Weiter im Text.
Sehe ich genauso. Wir können vielleicht ganz kurz einmal zu Pauli rüber, auch wenn wir da einmal kurz skippen, weil du gerade direkt angesprochen hast, Pauli mit 3-0 im Rücken. richtig geiles Spiel gemacht, sehr effektiv gewesen. Also es war nicht so dieses Spiel wie gegen Leipzig, wo sie echt irgendwie einfach überraschen und Druck ohne Ende machen. Sie haben punktuell ihre Aktionen gehabt, haben die dann sehr effektiv auch genutzt. Aber ey, also mir gibt's so viel, so einen Aufsteiger, wo du mit Zart und voller Jahren so richtig geile Zocker einfach hast, die da eins gegen eins gehen, im 16er sich die Dinge einfach mal nehmen, hier mal einschlänzen, da mal einstehen lassen. Und du siehst die letzten zwei, drei Wochen wirklich, wie krank gut denen das tut, nicht irgendwie dieses Ultra-Pressing mit dann aber dieser Doppelspitze zu spielen, wo du einfach beschränkt in dem bist, was du dann eins gegen eins vielleicht mal auflösen kannst und so, sondern jetzt halt die Leute hast, wo du wirklich auch weißt, ey, alles klar, wir sind hier nicht die fußballerisch überlegene Mannschaft, wir haben aber zwei, drei Spieler, wo wir wissen, die können den Unterschied machen. Und wenn es dann gut läuft, so wie jetzt am Wochenende, ey, also wirklich, ich habe es denen brutal gegönnt, auch wenn ich mit Freiburg sympathisiere als Team auf jeden Fall. Aber die ja, St. Paulianer, wie ich wieder und wieder erklärt kriege, nicht die Paulianer, die St. Paulianer, jetzt mit 3-0 in Freiburg, ist natürlich schon ein Statement. Lief wirklich viel zusammen für St. Pauli, aber ja, geiles Spiel, geile Zocker teilweise auf jeden Fall. Und auch so gerade so Smeed und Co. sollte man echt im Blick behalten, wenn man St. Pauli weiterhin was zutraut.
Ja, aber ich glaube, man muss auch fairerweise dazu sagen, Freiburg zwei Abseitstore, Freiburg genau. Elfmeter nicht gemacht. So auf blöd geht's auch ganz anders aus. Ja. Was ich aber glaube, was Pauli halt vor allem, also ich muss auch sagen, ey, Pauli-Fans, St. Pauli-Fans, echt picky, dass man da so drauf rumhackt. So, wir wollen aber St. Pauli sein. So, bei keinem anderen Verein schert man sich drum, aber trotzdem, sei euch gegönnt, St. Pauli. Ich muss sagen, was St. Pauli auf jeden Fall Holstein Kiel voraus hat, ist, die kriegen weniger Gegentore. Die haben es hinbekommen, ja. 5 Spiele, 4 Gegentore. Ich glaube, das ist ultra wichtig, dass du defensiv gut stehst, wenig Gegentore bekommst, auch mal weiße Westen sammeln kannst, weil du halt als Aufsteiger und vor allem als Aufsteiger, wo dir halt mal eben Marcel Hartl abgeht, der halt letztes Jahr 20 plus Scorer gesammelt hat, und du vielleicht nicht so viele Scorer machst wie ein Team, das irgendwie gesettelt ist in der Bundesliga, da musst du halt defensiv immer wieder gut stehen, und das schafft St. Pauli, und deswegen bin ich optimistisch, dass die auf jeden Fall nicht sang- und klanglos absteigen und auf jeden Fall bis zum Ende um Relegation Platz 15 kämpfen werden.
Und Hürzeler verloren auch noch, ne? Jo. Nicht zu vergessen. Also das ist auch Riesenpunkt. Der übrigens in seinem ersten Monat mit Brighton direkt Trainer des Monats da in der Premier League wird. Also Wahnsinnsaufstieg, was der auch die letzten Jahre da hingelegt hat. Die letzten beiden Konferenzspiele, Wolfsburg-Stuttgart, ich finde es bemerkenswert, wie Wolfsburg gerade gegen die Großen dagegen hält dieses Jahr. Also ja, auch da muss man sagen, finde ich, Feldüberlegenheit klar bei Stuttgart. Wenn das halt nicht mit dem Platzverweis unglücklich läuft, man vorher ein bisschen mehr das Spielglück auf seiner Seite hat, dann sage ich, eigentlich geht das auch pro Stuttgart aus. Dann natürlich gegen 10 Mann musst du auch musst du das 2-1 halten, Punkt. Jo. So, wo du dann das Ding von unten hinten raus noch bekommst, der es übrigens auch wieder brutal macht, ne? Also das ist einfach.
Aber auch sehr frei da hinten lang auftaucht, gell?
Ja, aber wie er den dann auch setzt wieder, ja. Ich finde das echt, also bemerkenswert, was der für einen Abschluss wirklich und für einen ja, nicht existierenden Puls gefühlt vor der Kiste hat. Ja, also Stuttgart besser, trotzdem, wie gesagt, bemerkenswert. Wolfsburg gegen Bayern schon eng gemacht, gegen Stuttgart eng gemacht, gegen Leverkusen auch schon, wenn ich mich nicht irre. Haben sie Leverkusen schon gehabt?
Die Wölfe, ja.
Ja, ne? Das war
4-3 verloren.
4-3 letzte Woche, ja. So nämlich. Also die haben es echt gegen die Großen eng gemacht bis jetzt. Hut ab dafür. Jetzt halt unglücklich dann das 2-2 spät gekriegt. Letztes Konferenzspiel Leipzig-Augsburg 4-0. Wir haben Freitag noch in der PK gesessen, haben die Story-Sticker gehabt, wo alle geschrieben haben, ey, Šeško jetzt endlich abgegeben, so eine Scheiße, da kommt nichts. Openda abgeben oder nicht, hin und her. Wo wir gesagt haben, ey Leute, so klar frustig, aber da kommt jetzt noch Augsburg, da kommen auch noch ein, zwei Spiele danach. Ihr werdet keine bessere Perspektive finden. So, wartet ab, der Knoten muss eigentlich platzen. So. Ja. Am Wochenende ist es passiert, viele von euch da draußen werden sich jetzt drüber ärgern. Viele werden sich freuen, dass sie eben noch dran festgehalten haben. Dieses Wochenende hat sich's gelohnt, war ein Spiel nach Leipzig-Gusto.
Jo, nochmal kurz Callback zu Stuttgart. Übrigens geil im Sinne von nicht mal gute Verlierer, weil es war ja unentschieden, aber wie Karasor und auch wie Sebastian Hoeneß das abmoderieren mit Jablonski und sagen, hey, Fehler eingesehen, geil. Alles gut. Richtig, richtig geile Sportsmänner, das da irgendwie auch zu sagen, alle machen Fehler, alles okay, ärgert uns, aber Mund abputzen, weitermachen. Sehr, sehr geil. Für alle Wolfsburg-Anhänger und alle Wolfsburg-Manager, jetzt kommt der goldene Herbst. Jetzt kommen Bochum, Bremen, ja. St. Pauli, Augsburg, Heidenheim, Union, 6 Spiele, wo man auf jeden Fall Wolfsburger mitnehmen muss. Und bei Šeško habe ich mir gedacht, so, weißt du, Emre Can nach seinem Elfmeter gegen Heidenheim, das hätte der Šeško machen können. 4 Spieltage nicht getroffen, ja. Dann Doppelpack nach 10 Minuten oder was das gewesen ist. Ja. Da kannst du mal Finger auf den Mund legen, aber nicht beim 4-2 in der 90. gegen Heidenheim.
Nee, aber das lassen wir an der Stelle so stehen. Ich glaube, da haben sich die meisten Manager da draußen auch schon ihren Teil selber zugedacht. Ja, aber genau, Leipzig, noch 1-2 Spiele vor der Brust, die ganz ordentlich sind. Wolfsburger haben wir euch seit 1-2 Wochen immer wieder gesagt, jetzt einpacken, wenn der Rest es noch nicht im Blick hat. Man hat sogar jetzt ganz gute Punkte teilweise mitnehmen können, aber ein Kulirakis, der am Wochenende für mich sogar erschreckend schwach gepunktet hat, ein Maxi Arnold, ein Kaminski, der auch mit den Standards und Co. ordentlich punktet aktuell, ein Amura, wo es jetzt natürlich erstmal ein Spiel nicht so viel Sinn macht, aber ich weiß nicht, wie lange, die wurde zurückgenommen, der sollte erst runtergestellt worden, wurde zurückgenommen, also Amura auch interessant, wenn ihr da noch zupacken könnt, dann zupacken, einpacken, mitnehmen, und dann sind wir angelangt beim Topspiel, Samstagabend. Und auch da haben wir letzte Woche viel drüber gesprochen. Wir waren alle so, das kann in beide Richtungen ausschlagen. Wir haben aber alle schon so ein bisschen eher gesehen, dass wir gesagt haben, die Bayern, die sind im Moment echt gut drauf. So, dass das Pendel dürfte vielleicht eher ein Stück weiter in die Richtung ausschlagen. Es war...
Wenn du dem Spiel einen Titel geben würdest, wie würdest du es nennen? Ich gebe dir meinen, du kannst überlegen, ob du es irgendwie negativ Leverkusen auslegst oder Dusel oder weiß nicht was. Ja. Ich sag, die Bayern haben ihr Selbstvertrauen zurück.
Ja, trotz des nur einen Punktes, ja. Ich meine, jetzt hat man, also interessante Statistik ist natürlich auf der anderen Seite, 4 Spiele jetzt, die Bayern gegen Leverkusen nicht gewinnen konnte.
Ja.
So, kannst du natürlich auch irgendwie wieder was draus machen, dass du sagst, Alter, du warst nah dran, du hast es bestimmt, du hast es trotzdem nicht auf die Kette gekriegt, aber ich glaube auch, also war ein Spiel, wo Bayern Leverkusen, ich will jetzt nicht sagen, die Grenzen aufgezeigt hat, weil am Ende des Tages ist es, glaube ich, schon auch noch so, dass zwar in den Köpfen von uns allen es so ist, Alter, das ist das Spiel des Jahres, das sind beides so kranke Mannschaften, die werden beide da ihr Spiel durchdrücken wollen, werden das beide dominieren wollen. Trotzdem, wenn du dann anstelle von Leverkusen die ersten 20 Minuten merkst, Alter, wir haben hier vielleicht nicht den besten Tag erwischt, die kommen gut rein, jetzt musst du erstmal zusehen, weil das geht dann ganz schnell in München, wissen wir alle, dann kriegst du erstes, zweites und auf einmal wird's ganz böse, so. Da musst du am Anfang dann erstmal aufpassen und irgendwie die Kontrolle behalten und im Sinne dessen, da dann halt wirklich die Kontrolle zu behalten, das Ding ja irgendwie nicht mit sich spielen zu lassen, sondern so ein bisschen auch durch die Defensivarbeit das Spiel zu kontrollieren, haben sie es halt ganz gut gemacht, ne? Die standen gut. Harry Kane erstes Mal in der Bundesliga ohne einen einzigen Abschluss geblieben, also gut isoliert gewesen da vorne auf jeden Fall. Natürlich hat Bayern sich da 70% der Zeit den Ball hin und her geschoben und konnte die Lücken suchen. Aber am Ende nimmst du den Punkt mit. Deswegen, ich glaube, Leverkusen ist auch ganz zufrieden damit. Es ist jetzt nicht so ein super Knacks für die oder so. Aber ich gehe schon mit dir mit, dass Bayern da gezeigt hat, alles klar, wir sind wieder da. Wir wollen es uns dieses Jahr wiederholen und sind auf einem guten Weg.
Ja, ich glaube auch, dass Leverkusen da vor allem keine Lücke reißen lassen wollte mit einem 6-Punkte-Spiel verlieren. Aber man hat schon auch gemerkt, dass die mit einem Punkt mehr als zufrieden sind und dass die da nicht mit der Agenda reingegangen sind, wir sind aktuell gerade die stärkere Mannschaft und wir kriegen die heute. So, Bayern, nachdem, wie hoch sie mit Kompany angelaufen sind, wie früh sie Leverkusen attackiert haben, wie lange sie hoch angelaufen sind, weißt du, die haben ja nicht irgendwie nach 20 aufgehört und gesagt, okay, jetzt machen wir wieder Mittelfeldpressing, die sind ja immer hoch anmarschiert, fand ich echt stark zu sehen. Sonst auch Leverkusen, die letztes Jahr eigentlich eher umgekehrt richtig gut bei dem 2-2, glaube ich, mehr Ballbesitz hatten und das richtig gut gespielt haben. Klar, bei dem 0-3 in der Rückrunde hat Leverkusen Bayern auch den Ball gegeben und gesagt, okay, wir haben die Tore, passt, lass den Ball laufen. So. Aber ich glaube, dass der Matchplan von beiden weitestgehend aufgegangen ist. Leverkusen wollte stabil stehen in erster Linie, haben sie geschafft, schön, aber nach vorne eben keine Impulse setzen können, beziehungsweise ultra, ultra wenig. Klar habe ich auch gehofft, dass Teller das Ding am Ende irgendwie noch besser aufs Tor gewuchtet bekommt und da irgendwie auf Glück was mitnimmt.
Es war sogar Adli.
War es Adli?
Ich glaube,
es war Teller. Ich sage linker Fuß Teller und Neuer in die Arme.
Ja, aber ich bin mir relativ sicher, es ist Adli. Ja, keine Ahnung. Einer von beiden.
Genau.
Tut nichts zu sagen.
Jedenfalls, Bayern auch gut gemacht. Gnabry Innenpfosten getroffen, Latte getroffen. Das kann auch ganz anders ausgehen, wenn dann das Ding irgendwie einfach ein bisschen anders trifft. Wobei ich da auch sage, die erste Abnahme ist echt stark, den Ball so First Touch zu nehmen. Das zweite Ding, eigentlich auch richtige Idee gehabt, den hoch über Radetzky zu packen. Mit ganz viel Glück ist das Leverkusen sogar als Gewinner vom Platz, weil ich sage, Pavlovic, geiles Ding, aber wenn du die ganze Hand dran bekommst, wenn du eigentlich ganz gut stehst.
Ich sehe es sogar, ich sag gar nicht, wenn du die ganze Hand dran bekommst, wir haben auch direkt drüber diskutiert und ich habe gesagt, also ich verstehe nicht, warum Radetzky das Ding versucht, seitlich vorbeizuwischen.
Sagst du so drüber zu tupfen
einfach nur? Einfach drüber tippen. So, du siehst richtig, wie er den versucht zur Seite wegzuwischen, die Hand eigentlich dahinter hat,
ja,
aber den halt einfach von der Distanz zur Torlinie nicht mehr seitlich am Pfosten vorbei bekommt. Er haut sich den ja im Prinzip dann selber von innen rein, so mehr oder weniger. Ja. Und wenn er statt den zur Seite, also wenn du die Reichweite hast sozusagen, den noch so zu wischen zur Seite, dann hast du easy die Reichweite, den nach oben zu tippen.
Also ich muss natürlich fairerweise sagen, wir sind beide keine Keeper, so hier sprechen zwei Feldspieler. Aber ich finde zum einen, er kann sogar noch so einen Schritt mehr machen, bevor er springt, dass er gut in die Ecke kommt.
Ja.
Und das Tippen hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber finde ich auch einen guten Call. Was ich glaube, so wirklich übergreifend, um nochmal ein bisschen Zug da reinzubekommen, war auch nicht wirklich. Der ist schon lange da mit der Hand, glaube ich, finde ich, rausgeflogen.
Ja.
Und gerne mal, wenn wir Torhüter haben, die das hier den Podcast hören, Bezug nehmen, sagen, analysieren. Sind wir vollkommen falsch gewickelt und was ist mit uns los eigentlich, dem das als haltbar anzudichten? Also auch da nicht falsch verstehen. Wir sagen nicht, das ist ein Fehler oder sowas. Wir sagen nur an dem besseren Tag oder vielleicht im Schnitt besserer Keeper. Der tut das Ding halt raus und packt eine Weltklasse-Parade aus. Ja. Aber hält eben eventuell drei Punkte fest.
Wie heißt denn nochmal dieser Twitter- bzw. X-User jetzt mittlerweile, der nach Bundesliga-Wochenenden immer so 3, 4, 5 Torwart-Szenen sich rauspickt und analysiert?
Boah, hab ich noch nie von gehört.
Ich komme jetzt nicht drauf, aber das ist richtig geil. Das ist so ein bisschen wie hier so die ballfernen Zehner und Benny Grund und Co., weißt du, die dann einfach taktisch sich sehr viel anschauen, wie was gemacht und gelöst wurde. Und der guckt sich dann einfach Torwartaktionen an. Und der sagt dann eben, weißt du, genau solche Sachen. Alles klar, Abschluss aus der und der Distanz ist nicht verdeckt. Er sieht ihn früh, kann noch einen Zwischenschritt machen oder halt eben nicht, weil mit so und so viel km/h unterwegs und einfach nicht mehr die Zeit.
Ja, er sieht ihn früh, ist auch wieder Punkt. Ich finde, du siehst schon relativ früh.
Du siehst okay, super früh,
er schaut, er weiß genau, wo er hin will. Ist das keiner, den du irgendwie, den Volley, den du undercover ins andere Eck setzt oder sowas. So,
ja.
Da ist schon klar, was der Plan von Pavlovic gewesen ist.
Ja.
Und da fand ich aber auch mehrere Male aufgefallen, Leverkusen Rückraumbesetzung
nicht
so gut, gell?
Nee, also hatte ich auch das Gefühl, auch relativ am Anfang schon, wo Guerrero zweimal, glaube ich, sogar zum Abschluss kommt, in relativ kurzen Abständen. Beim zweiten Mal nimmt er den auch. Beim zweiten Mal hat ehrlicherweise Leverkusen Glück, dass untypisch für Guerrero die Annahme unsauber ist, wo er dann auch noch so einmal kurz abstockt und den dann auch Volley nimmt sozusagen, so Klappmesserschussmäßig und den irgendwie einen Meter rechts vorbeisetzt. Aber das hatte ich auch das Gefühl, dass gerade so, wenn die Bayern halt wenn sie gedroht haben, mit Druck zu kommen, Leverkusen versucht hat zu doppeln hinterm Ball und dann doch der Cutback kam. So, dann hat es immer zu lange gedauert. Und ja, in der Pavlovic-Szene eben auch. Das aber vielleicht noch, heben wir uns für gleich auf. Ich glaube, wir können dann ja grundsätzlich von dem Spiel einmal rüber zum Sonntag gehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich saß heute lange im Zug, dann war ich direkt unterwegs hier beim Kicken mit dem Team und habe tatsächlich nicht viel vom Sonntag mitbekommen, außer einige Minuten noch von Hoffenheim-Bremen. Und ja, das war Wahnsinn. Aber Anton, vielleicht kannst du ein bisschen besser Stellung nehmen.
Kiel-Frankfurt habe ich, glaube ich, nur in den letzten 20 Minuten gesehen. Ich glaube, da kann man zusammenfassen, Marmoush Masterclass, 4 Tore, 4 Torbeteiligungen, Tor-Assist, so an allen 4 Dingern beteiligt. Was Marmoush in den letzten Wochen aufzockt, ist einfach Wahnsinn. So, das ist richtig, richtig stark. Das sind 4, 5, 6, 7, 8, 9 Torbeteiligungen in den letzten 4 Spielen. Lass mich nicht lügen, aber Kane hat keine 9 in den letzten 4, oder?
Kane hat aber an den ersten, auch nicht. Der war wieder auf irgendeinem auf irgendeinem Rekordkurs, aber nee, hat er nicht, glaube ich.
Okay. Ja, auf jeden Fall das richtig, richtig stark. Bei Kiel, die machen schon auch ihre Tore, aber die kriegen halt jedes Spiel die Hucke voll, beziehungsweise richtig, richtig viele Gegentore. Und das musst du abstellen. Ich glaube, wenn sie das abgestellt bekommen,
dann
können auch irgendwann die Punkte kommen, aber bis das nicht passiert, auf jeden Fall schwierig. Jetzt aber zum eigentlich interessanteren Spiel. Da ging es nämlich richtig ab. Da war Hoffenheim gefühlt nach 10 Minuten vorne mit 3-0. Das war auch richtig stark. Was Bülter da veranstaltet hat, war richtig, richtig gut. Er hat sein erstes Tor gemacht, chippt er über Zetterer drüber. Dann zweites Tor, tanzt er am rechten Fünfereck, beziehungsweise am linken Fünfereck, aber aus Hoffenheimer Sicht rechts Fünfereck. Zweimal Haken geschlagen, Gegenspieler rutschen geschickt, eingeschoben, 2-0 gemacht, dann auch das dritte auf Loschek, nicht direkt vorbereitet, aber die Flanke kam von ihm danach, so ein bisschen Geflipper abgefälscht, Loschek macht das Ding rein, 3-0, du bist eigentlich sofort auf Kurs, weißt, Hoffenheim zieht das Ding daheim locker, ein Zoki läuft dann hinten Nagu in die Speichen rein, dass der da fällt, rote Karte war letzter Mann, und dann musst du sofort schon, wow, jetzt noch 75 Minuten auf der Uhr, wenn jetzt ein frühes Tor fällt oder sowas und ihn wieder rankommen, dann wird es richtig, richtig eng. Dann hat es Bremen auch echt schnell gedreht bekommen, danach war sofort klar, ey, Bremen macht Druck, Bremen ist dran, haben ihre Tore gemacht, und es hat sich so ein bisschen abgezeichnet, aber mir war es ein bisschen zu spät, wie Matarazzo da defensiv gewechselt hat, weil eigentlich ist dann sofort, okay, zack, neuen Defensivspieler bringen, 3-0, also wenn du mit 3-0 mit einem weniger über 80 Minuten, über 70 Minuten gehen musst, dann finde ich, selbst das musst du irgendwie über die Zeit bringen. Dann machst du halt 5-3-1, Abfahrt, wir verschieben nur, wir stehen tief, wir kontern. Muss irgendwie besser gelöst werden.
Ja, hundertprozentig. Also wie gesagt, ich kann jetzt nicht sehr im Detail Bezug nehmen, aber egal wie es läuft, da musst du natürlich mit dem 3-0, selbst mit 10 Mann, das Ding einfach besser runterspielen. Ich glaube, du hast aber gerade ganz gut übergeleitet auch, ne, musst du besser zu Ende spielen, wie wechselt Matarazzo, wie wechselt er halt vielleicht nicht und hätte es tun sollen. Du hast nämlich in unseren in unseren altbewährten Podcast-Plan schon vor diesem Spiel heute die Frage gestellt, zu der ich mir dann auf der Zugfahrt ehrlicherweise schon ein paar Gedanken gemacht habe, die ich auch hier reingetippert habe. Wer wird die erste Trainerentlassung in der Bundesliga? Und also vor dem Spiel habe ich hier stehen gehabt, Matarazzo/Torup. Jetzt sage ich, Matarazzo wird's, und zwar diese Woche.
Glaubst du echt diese Woche?
Ich glaube. Ey, also vor der Saison hieß es, also ging das schon los mit dem Gekeile da untereinander. Dann auf einmal A weg, B weg, Chefetage komplett ausgetauscht. Dann hast du da Kramer irgendwie rumtouren, der eigentlich auch keiner ist, der aus der Richtung kommt oder die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Position besitzen sollte, was seine Vita angeht. So, dann hast du da die ganze Zeit Krach. Dann redet Matarazzo auf einmal nicht mit Kramer irgendwie super plakativ. Dann heißt es dauernd, also ich meine, er hat ja jede Woche so Aussagen fallen lassen wie, ja, wir sind keine Opfer, wir dürfen uns jetzt nicht in die Opferrolle irgendwie bringen lassen oder reintreiben selber. Wir machen jetzt das Beste draus aus dem, was wir hier haben, wo du auch schon jedes Mal gehört hast, dieser eklige Unterton von wegen, yo, ich krieg hier nicht, was ich will und keine Ahnung was. Und dann solche Dinger wie die letzten Wochen teilweise schon auch auf sportlicher Ebene und jetzt das Ding heute nochmal, also ich kann mir gut vorstellen, dass einfach auch sogar abseits von diesen kleinen Spitzen, die immer in der Öffentlichkeit dann hier und da mal hin und her geschossen wurden, dass da auch hinter den Kulissen schon echt dicke Luft jetzt seit einigen Wochen ist und dass so ein Spiel ehrlicherweise, so das sieht man ja auch immer wieder, dann ein Stück weit auch einfach ein willkommener Anlass ist, um die Reißleine zu ziehen.
Ich sag dir jetzt, warum er noch genau ein Spiel bekommt.
Warum?
Nächster Gegner, VfB Bayern. Stuttgart.
Stuttgart.
Ja. Aber danach Bochum, Heidenheim, St. Pauli, Augsburg. Das heißt, Stuttgart noch mitnehmen, Stuttgart verlieren, hoffentlich nicht vermöbelt werden, aber halt irgendwie verlieren und sagen, ja, okay, Reißleine, drei Punkte aus 6 Spielen dann. Da musst du auch dann irgendwie gucken, dass du reagierst. Danach 4 einfache Spiele, beziehungsweise 4 machbare Matchups, 2 Wochen Pause, Länderspielpause, Zeit, einen neuen Trainer zu finden. So macht für mich am meisten Sinn, noch eins mitzunehmen und dann aber.
Also sagst du, Matarazzo in Stuttgart oder gegen Stuttgart verbrennen, Länderspielpause, Zeit geben, neuem Trainer, ordentlich Rückenwind mitnehmen und dann hoffentlich gegen einfache Gegner eine Streak starten.
Wäre jetzt auch mein heißester Call. Sonst, boah, Henriksen fände ich irgendwie auch alles zu schnell, weil er ja auch noch gar nicht so lange da ist und einen guten 13 Spiele ungeschlagen Lauf hatte mit Mainz, aber es jetzt irgendwie nicht so richtig läuft. Da ist ja das Ding so, wenn das noch, ja, müsste schon 5 Spieltage so weiterlaufen,
bis
da
irgendwas passiert. Also Henriksen bin ich mir ziemlich sicher, dass er fest im Sattel ist im Moment.
Eigentlich schon. Sonst gibt es keinen großen Anlass. Klar, irgendwie Bochum auch nicht so richtig prickelnd unterwegs.
Ja, aber
Kiel auch nicht, aber das sind, also Bochum frischer Trainer, Kiel Aufsteiger, da hast du ein bisschen mehr Aktien einfach, um länger sitzen zu bleiben.
Ich hätte höchstens noch gesagt Augsburg, wo man irgendwie so ein Stück weit jetzt auch so das Image versucht nach außen zu transportieren, dass man sagt, ey, wir sind nicht mehr nur die graue Maus, die irgendwie jedes Jahr den Abstieg vermeidet und dann irgendwie hoffentlich ein ruhiges Jahr hat, sondern mal ein bisschen mehr und ein bisschen mehr stattfinden und hier Trikot-Statement gesetzt und
ich wollte gerade sagen, cool sein, zumindest die Trikots haben international
Niveau. Ja, die haben es auf jeden Fall, die sind nach wie vor brutal geil, aber da hätte ich höchstens so ein bisschen das Gefühl, weil da läuft es ja wirklich auch nicht. Also das ist ja, ich keine Ahnung, wo die jetzt genau stehen aktuell, aber das war jetzt auch schon nicht viel die letzten Wochen. Torup jetzt, glaube ich, keiner mit Nebern, die sich da 15. geisteskrank identifiziert. Ja, also das wäre noch so mein zweiter Call gewesen, aber für mich muss es Matarazzo sein. Und der Call von dir ist sehr, sehr gut. Kriegt nächstes Spiel noch. Da vielleicht Hoffenheimer vermeiden, dann gegen Stuttgart und danach knallt's. Und dann wird der Sitz geschleudert. Ich glaube, wir, Anton, gerade nach der langen Spieltagsdiskussion jetzt schon und nach einigen Calls, die wir hier schon losgelassen haben, begeben uns zwar mal in den Maschinenraum, aber machen das recht fix heute.
Jo.
Maschinenraum.
Wir machen es recht fix und bevor ich das Wort an dich übergebe, starte ich nochmal rein in den Freitagabend. Du hast es eben schon gesagt, Adeyemi hat dir gut gefallen. Wir haben Adeyemi tatsächlich auch in den Maschinenraum reingeholt, weil wir beide heute schon drüber gesprochen haben und gesagt haben, ey, so gerade die, ich sag mal, die Stellschrauben, an denen Adeyemi seit Monaten und Jahren teilweise noch irgendwie drehen kann, wo es irgendwie nicht so ganz stimmt, ist so immer dieses, erster Kontakt hier und da unsauber. Geht gut ins Tempo, nimmt sich das 1 gegen 1, trennt sich zu spät vom Ball. Geht gut ins Tempo, nimmt sich das 1 gegen 1, ist selber zu schnell für den Ball. Immer so ein bisschen dieses zu fickerige, dieses zu wenig kontrollierte. Und da haben wir beide gesagt, das war Freitag echt gut. Man hat richtig gesehen, dass er so ein Spieler ist. Weißt du, dann liegst du 0-2 gegen Bochum zu Hause zurück und er ist wirklich so einer, wo dann gefühlt dieser eine Moment im Kopf ist so, Digga, was passiert hier? Das können wir nicht mit uns machen lassen. Und wenn der den Schalter nicht zu frustriert sein, abwinken, umgelegt kriegt, sondern eben zu, jetzt lass mal zusehen, dass wir die hier einmal richtig rund spielen die nächste Stunde so, dann kann der so viel bewegen. Und das hat der Freitag aus meiner Sicht, hatte sehr viele gute Aktionen, hatte gute 1-gegen-1-Situationen, hat in vielen Fällen, immer noch nicht in so vielen, wie es sein sollte, aber in vielen Fällen auch den richtigen Moment fürs Abspiel, für den Abschluss, fürs Dribbling gefunden und war auf jeden Fall einer der Faktoren, auch wenn natürlich am Ende Guirassy mit 2 Hütten da Man of the Match ist, mehr oder weniger, ist auf jeden Fall einer der großen Faktoren, finde ich, für den Dreher gewesen.
Weißt du, wie der gewirkt hat? Wie? Fokussiert. Der war einfach fokussiert, der war clean mit seinen ersten Kontakten, auch das eine Ding, finde ich, war sinnbildlich, wo Wittek ihn von hinten so halbert abräumt oder noch abgrätscht, weil ich sag so, wo jeder denkt so, wo jeder Spieler eigentlich das Ding hat, so, boah, wie grätscht mich hier gerade an, weißt du, wie gefährlich das ist und sofort aufspringt, zu ihm hingeht und sowas, aber nein, der zieht durch, geht wieder hoch, läuft weiter an, spielt den Ball rein und das fand ich richtig sinnbildlich für die Leistung von Adeyemi am Freitag.
Ja, ich muss sagen, also bei dem habe ich wirklich das Gefühl, kann sein, dass ich mich jetzt hier wiederhole, aber ich glaube, ich kann es nochmal ein bisschen besser auf den Punkt bringen, dass er so, weißt du, so dieses Energy-Level bei dem, wenn du den, ob es jetzt ist, weil du im Champions-League-Finale gegen Real stehst, wo der auf einmal ackert ohne Ende oder im Viertelfinale gegen Atletico oder whatever, ob es ein Derby gegen Bochum ist, wo du 2-0 hinten liegst und auf einmal dem die Sicherungen drohen durchzubrennen, oder ob es irgendwie einfach ein geiles Spiel von ihm selbst ist, wo der 2 Hütten macht und dann, oder mit 3 Buden im Schlepptau von der Nazio kommt und irgendwie auf einmal wieder Energie, die Batterien geladen hat. Das ist aber immer so ein ganz schmaler Grat bei dem von, alles klar, der spielt jetzt bei 95-100% und holt wirklich alles aus sich raus, was ja alleine physisch von dem Tempo her bei dem einfach, das ist ja unfair teilweise, was der dann wirklich da aus sich rausholen kann. Aber es ist halt immer ganz, ganz nah an dieser Grenze zu, der überdreht völlig und dann ist es halt wirklich blind, was der spielt, ne? Dann ist es so, dann macht er die 60 Meter nach hinten und reißt dann den Gegner von hinten um, wo du dann denkst, ja, Junge, also dann, weißt du, sparst dir oder Spiel kontrolliert das Ding runter. Wo er sich das eine 1 gegen 1 nimmt, schon einmal über den Ball stolpert, sich gerade noch um sich selber dreht, du siehst, dem ist schon schwindelig und dann nimmt er sich trotzdem noch das nächste 1 gegen 1. Wo der auf einmal meint, aus 35 Metern das Ding da drauf zimmern zu können und so, weißt du, so, das ist halt dann das andere Szenario, wenn er eben es nicht schafft, sich auf diesem Top-Energielevel irgendwie zu zügeln.
Jo. Um uns nicht zu viel zu loopen, mein Mitbringsel für den Maschinenraum war Marius Bülter, 65 Minuten gut gemacht, 2 Tore, eine abgefälschte Torvorlage, Chipper, bockstark, einmal die Bremer Abwehr zur Pommesbude geschickt, für mich auf jeden Fall einer, der dabei sein muss mit der Performance. Hoffenheim hat 783 Punkte statt jetzt gemacht, 222 davon von Marius Bülter, saustark, nächster.
Nächster, Nummer 3, letzter Spieler im Maschinenraum diesen Spieltag, Pavlovic. Auch schon drüber geredet. Wir haben beide gesagt, am guten Tag ist er haltbar. Ich meine auch gar nicht explizit das Tor, für das ich ihn hier nominiere, sondern einfach, also A, dieses, ich meine, wir haben alle gesehen, dass das unsauber gespielt war vor dem 1-0, was du kassierst. Natürlich ist es dann Ecke und dann wird er da rausgeflippert und dann zweite Reihe, nochmal abgefälscht, bla. Ne, das ist jetzt nicht irgendwie, dass es ein Riesenfehler von ihm vom Gegentor war, aber ich glaube, das ist schon was, wo du in so einem Topspiel dir denkst, oh Digga, spiele ich den sauber, dann passiert hier gar nichts so, ne? Und dann aber, wie gesagt, so zurückzuschlagen. Ich fand auch wirklich, der Jubel, also wir wissen alle, ich bin jetzt kein Bayern-Sympathisant, aber der Jubel von Pavlovic, der kam von so tief drin, das waren so pure Emotionen, das fand ich so geil. Ja, ehrlich, das trifft's. Das war einfach ein geiler, ehrlicher Jubel. Und ich muss auch sagen, ich find's wirklich bemerkenswert, wie Pavlovic, wenn man überlegt, so Anfang letzten Jahres war das wirklich einer, das war ja nicht mal ein, ich sag mal, das ist ja kein Ødegaard, der seit 3 Jahren zum Jahrhunderttalent hochgelobt wird, wo der dann irgendwie, keine Ahnung, kommt und jeder sagt, alles klar, so, der kommt und der muss jetzt auch Anlagen haben, wo man sieht, das ist ein besonderer, so. Das ist jemand gewesen, der war ganz lange, so wie ich es zumindest vernommen habe, als Spieler der zweiten Mannschaft eingeplant, hier und da mal Trainingsgast, vielleicht mal mit ins Trainingslager, wenn es super gut lief und irgendwie hier und dann ein Platz frei war. Aber das war ja niemand, wo du gesagt hast, Alter, das ist der Nächste, der da irgendwie Kimmich auf der 6 beerbt oder sonst was so, ne? Oder jetzt halt irgendwie einem 80-Millionen-Neuzugang Pajinha da die Stirn bietet. Und ich finde, der spielt das mittlerweile mit einer Abgeklärtheit, dass, also wirklich bemerkenswert, auch einfach so vom Kopf her, das Ding da dann so zu spielen, wie er es gemacht hat gegen Leverkusen, mit so diesem Mini-Lapsus im Schlepptau, fand ich geil. Deswegen Pavlovic Nummer 3.
Jo, finde ich geil. Gehen wir weiter im Text und wir wollten uns heute auch anschauen, so ein bisschen Bilanz ziehen, wer denn bisher als Team in Kickbase gut performt hat, wer weniger gut performt hat, gegen wen gut performt wird und gegen wen es erfahrungsgemäß schwer ist, Punkte zu holen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach einfach mal an damit, was auf der Hand liegt. Wer hat denn bisher am meisten Kickbase-Punkte gemacht? Hast du es denn gerade schon vor dir auf oder darf ich dich fragen?
Ich hab's vor mir auf.
Du hast vor dir auf, okay. Dann für euch, liebe Hörer. Mit 9.257 Punkten hat Bayern bisher mit Abstand, wirklich mit weitem Abstand, am meisten Kickbase-Punkte geholt nach 5 Spieltagen. Dahinter kommt Leverkusen mit 7.598. Das heißt, wir haben hier schon eine Gap von fast 2.000 Punkten, was ich nach 5 Spieltagen, Entschuldigung, wirklich, wirklich bemerkenswert finde. Vor allem mit Hinblick darauf, wie dominant Leverkusen letztes Jahr aufgetreten ist. Und ich würde sagen, ey, wir haben die Kickbase-Bayern zurück.
Ja. Also das ist auch eine Diskussion, die sich, glaube ich, heute viel durchzieht, ob einzelne Münchner wieder, ja, ich sag mal, zu altem Standing gefunden haben, nachdem Leverkusen da so ein bisschen den Stock in die Speichen gesteckt hat letztes Jahr und da so ein bisschen irgendwie den Flow rausgenommen hat. Ob es daran liegt, dass Bayern stärker ist oder dass Leverkusen hier und da ein paar kleine Problemchen bekommen, nachdem letztes Jahr einfach so komplett auf dieser Euphoriewelle geschwommen wurde, diskutieren wir sicherlich auch noch, aber du sagst es schon richtig, also fast 2000 Punkte mehr als jedes andere Team nach 5 Spielen, inklusive des Top-Spiels gegen Leverkusen, ist schon ein absolutes Statement. Was ich aber auch sehr, ja, also was ich auf jeden Fall erwähnenswert finde an der Stelle ist, wenn du sagst, Leverkusen mit 7598 auf Platz 2, ich lasse euch da draußen mal einen kurzen Moment Zeit, wer denn mit 7557, also nur 40 Punkten weniger, 41 um genau zu sein, auf Platz 3 dahinter steht. Und zwar ist das RB Leipzig.
Und die hätten richtig, richtig viel mehr Punkte holen können. Wir rufen uns in Erinnerung, 0-0 gegen Union, 0-0 gegen Bochum, 1-0 gegen Bochum gewonnen, 0-0 gespielt bei St. Pauli. So, viel zu wenig geholt aus den drei Spielen, klar. Leverkusen sehr, sehr stark geschlagen, aber so in Summe bisher zu wenig Kickbase-Punkte geholt. Wenn ihr überlegt, Šeško, Xavi, so, da hätte viel mehr drin sein können und trotzdem auf Platz 3 in puncto Kickbase-Punkten. Liegt natürlich auch daran, dass sie bisher sehr viele weiße Westen holen konnten mit 2 Gegentoren, die wenigsten Gegentore kassiert haben in der ganzen Bundesliga. Aber auch da zu wissen, sehr, sehr starke Team-Performance, sehr, sehr viele Punkte. Danach kommen Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart. Das sind aktuell die Top 6 Teams in puncto Kickbase-Punkte. Ist eigentlich relativ eingängig, dass es die 6 sind, ist aber relativ verwunderlich, dass Bayern so klar dominiert und dass Dortmund hier nur auf der 5 landet.
Ja, gehe ich genauso mit. Was ich vielleicht noch einwerfen würde an der Stelle ist, dass ich auch immer, oder wir beide, als ich sag mal ein Stück weit schon statistikaffine Kickbase-Manager, natürlich auch im Vorfeld gesagt haben, 5 Spieltage, ja, wir haben eingangs gesagt, es ist im Prinzip ein Drittel der Hinrunde, du musst jetzt langsam Entscheidungen treffen, trotzdem ist auf der anderen Seite natürlich so ein bisschen die Bürde gegeben, dass 5 Spieltage halt vom Sample her jetzt nicht so groß sind, dass du sagst, okay, hatte jetzt Leipzig dieselben Gegner wie Stuttgart, hat, also ne, ist das alles irgendwie gut vergleichbar, aber wie gesagt, ich glaube, es ist jetzt ein Zeitpunkt, wo du halt hier und da riskante Entscheidungen treffen musst, um in der Hinrunde noch richtig Anschluss zu finden oder oben anzugreifen, wenn du irgendwie mitschwimmst und so weiter und so fort. Deswegen haben wir uns das einfach mal vorgenommen, das heute durchzugehen, aber ich glaube, Total Points, also Teampunkte, brauchen wir uns auch jetzt nicht viel mehr angucken.
Vielleicht ja, die wenigsten
noch, um das, halt noch, gell? Ich wollte gerade sagen, um das vielleicht noch einmal von hinten aufzuräumen, kurz Kiel ganz hinten mit 2761, gefolgt dann von Bochum mit 2880. Und das finde ich wiederum auf der anderen Seite bemerkenswert. Pauli holt am Wochenende den ersten Sieg und ist trotzdem mit 3821 Punkten den beiden Schlusslichtern da schon sehr, sehr ordentlich enteilt.
Ja, sind sie auf jeden Fall. Bei Bochum und Kiel kann man noch interessanterweise hinzufügen, dass die beide noch nicht mal geschafft haben, ein Spiel 1000 Punkte zu holen. Das heißt, da ist wirklich ultra wenig zu holen dieses Jahr. Sind auch die beiden Teams, bei denen ich mich Matchup-unabhängig jetzt einfach verabschieden würde und sagen, ey, Notfall machen, aber sonst nicht mehr drauf gamblen, dass die irgendwie Spieltage haben, wo sie gute Matchups haben, wie wir es bei Kiel gegen Bochum gemacht haben in Bochum. Genau. Einfach sagen, Finger weg, Notfall ja, Torwart ja, sonst nein.
Notfall ja, finde ich geil. Ja. Nee, aber ja, das kann man auf der anderen Seite noch draus ziehen. Ansonsten haben wir noch ein, zwei Teams, die ich sehe, zu denen wir später noch kommen werden. Können aber weitergehen aus meiner Sicht. Durchschnittspunkte brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht unbedingt anschauen. Wollen wir direkt rüber zu Points Against gehen?
Ja, lass mal die Spitzen noch kurz mitnehmen, weil wir haben nämlich auch, welche Teams schon 2000 geknackt haben. Und es sind nämlich nennenswerterweise einmal natürlich Leverkusen, dann der VfB, die Bayern sowieso mit in der Spitze 2809 gegen Bremen. Das war bisher der Highscore der Saison. Leipzig mit 2238 jetzt gegen Augsburg auch geknackt. BVB mit 2021 schon am ersten Spieltag gegen Frankfurt geknackt. Dann haben wir noch Heidenheim, die es wahrscheinlich beim 4-0 über Augsburg gerissen haben. Bremen, die jetzt, glaube ich, sogar jüngst gegen Hoffenheim die 2187 gemacht haben. Und das war's bisher mit den 2000er Teams.
Ja, ich muss sagen, also finde ich sogar schon relativ breit gefächert. Also ich meine, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teams, die Marke schon gerissen haben. Haben noch Gladbach, die mit über 1900 knapp dran kratzen. Und auch Frankfurt hat schon über 1900 gemacht. Also ich sag mal, Gladbach, Frankfurt werden sicherlich relativ zeitnah dazukommen, wenn nochmal ein Spiel gut läuft und du vielleicht auch mal hinten irgendwie das Ding sauber hältst. Aber ja. Also passt aus meiner Sicht ins Bild, würde ich jetzt nicht super viel draus ziehen, ehrlicherweise.
Ja, jetzt aber expected goals against, sage ich schon, hier die Points, die gegen die Teams geholt werden, was nämlich eigentlich viel interessanter ist. Klar, yes. Das andere ist deutlich intuitiver, aber gegen wen wird eigentlich am besten gepunktet? Magst du uns mal auftischen?
Yes, also ich glaube, auf der Hand liegt natürlich, dass wir mit Kiel und Bochum wieder zwei Teams in der Spitze haben, die auf der anderen Seite wenig Punkte machen, viel zulassen. Du hast eben auch schon gesagt, Kiel kriegt die Hütte regelmäßig voll im Moment. Bei Bochum sieht es tendenziell ähnlich aus, leider. Hört sich jetzt gerade alles wieder ein bisschen böse an, aber ist nun mal schwarz auf weiß Faktenlage. Wer aber auf Platz 2 hinter den Störchen aus Kiel rangiert, und das ist auch ein Bild, das zieht sich jetzt echt schon lange durch. Vielleicht auch mal einfach als kleine Hilfe an euch da draußen, wenn jemand guessen will, welches Team ist mittlerweile fast dafür bekannt, dass weiße Westen einfach...
Gibt nicht.
Keine Ahnung, die sind alle, vergilbt. Wird nicht mehr weiß gewaschen. Farbtücher vergessen, nichts mehr weiß. Gar nichts mehr weiß bei der TSG aus Hoffenheim.
Ja, die tatsächlich auch sehr freshe Trikots anhatten. 125 Jahre Jubiläum. Aber die kriegen im Schnitt 1603 Punkte gegen sich pro Spieltag und das ist zu viel, Mann. Denn die wurden Siebter letztes Jahr, Europa geschafft, 1600 gegen sich nach 5 Spieltagen im Durchschnitt, nur gegen Kiel gewonnen, ist zu wenig.
Ja, da ist, also brauchen wir, glaube ich, auch hier jetzt gar nicht mehr so viel mehr zu sagen. Die drei sind mit Abstand ganz vorne dabei, gefolgt dann von Augsburg mit auch schon 7100 und ein paar kaputten gegen sich. Und dann haben wir einige Teams mit Bremen, Wolfsburg, Mainz, Gladbach, die so bei 6000 plus minus unterwegs sind. Auf der anderen Seite natürlich vielleicht nochmal erwähnenswert, Bayern 1476 Punkte ergänzt zugelassen. Das ist gar nichts.
Das ist nichts. Das ist im Durchschnitt. Was sind das im Durchschnitt?
Ja, 295. Ach, 5 Spieltage haben wir ja.
Ja, stimmt. 5 haben wir. 295 Punkte im Schnitt gegen die Bayern. Das heißt.
Na gut, Bremen wird dort ordentliche Minuspunkte gesammelt haben, ne? Also das
Minus liegt nicht, dann natürlich aber halt auch, glaube ich, wieder. Ich glaube nicht.
Nicht Minus.
Ich würde nicht sagen, warte, ich check das schnell. 67 Punkte, kein Minus.
Ja, okay. Ja, aber also Bayern da wirklich mit 1500 nicht mal weit vorm zweitplatzierten Leipzig mit knapp 3500.
Nächste Woche Bayern gegen Frankfurt. Wen würdest du aufstellen von Frankfurt?
Boah, Koch, wenn fit. Santos nochmal als günstigen Goalie.
Marmoush?
Nee.
Nicht mal in der Form?
Nee.
Okay, krass.
Also für mich war das schon echt ein Statement, was Bayern auch jetzt gestern Abend geliefert hat.
Ja.
Die sind schon wirklich, wirklich gut im Moment. Und wenn Leverkusen da so blass bleibt.
Aber bedenkt, dass halt Bayern hinter der Abwehr halt immer 50, 60 Meter Wiese hat
und
Leverkusen nicht halb so gut kontert wie Frankfurt.
Ja, ist ein absolut valider Punkt. Aber ich sag dir ehrlich, also keine Ahnung, gegen wen spielt denn beispielsweise oder... Ich würde zum Beispiel lieber einen Amura nächste Woche als einen Mamou stellen. Safe.
Also selbst, ja, der spielt ja auch gegen Bochum.
Ja, gut. Hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber selbst wenn, sagen wir mal, Wolfsburg gegen Gladbach nächste Woche spielen würde, würde ich lieber Amura als Mamou stellen.
Das verstehe ich. Ja, aber ich würde Mamou auf keinen Fall draußen lassen, um dafür irgendwie einen Philipp Hofmann zu stellen. Da würde ich trotzdem sagen, ey, gegen Bayern.
Ja, okay, das ist aber auch einfach, weil du dann Bock hast. So,
ja, weil ich Bock habe und weil das Potenzial oder weil die Fähigkeiten von Mamou einfach so krass sind, weil die Form so gut ist, dass du ihn trotzdem mitnehmen musst. Sonst kommt auch da, ich weiß nicht, ob wir schon weiterleiten können, aber sonst kommt auch da nach den Bayern erstmal wieder kilometerweit gar nichts. Und ja, da natürlich die wenigsten Punkte gegen Leipzig, weil die natürlich auch einfach immer zu Null gespielt haben. Das heißt, da gab es wenig Tore, wenig Scorer, wenig Assists.
Ja.
Und ansonsten gegen die VfB relativ wenig Punkte, gegen Dortmund recht wenig Punkte. Der Rest ist eigentlich nah beieinander. Gegen Union wenig Punkte, die haben natürlich die ersten vier Spiele auch nicht verloren. Gegen Freiburg wenig Punkte, gegen Heidenheim wenig Punkte, gegen Leverkusen wenig Punkte.
Yes. Nehmen wir so mit und ja, ich glaube, damit ist so ein bisschen die Richtung schon gesteckt hier, wo das Ganze heute hingeht. Also es zeichnet sich ab, die Bayern sind auf jeden Fall wieder da, was die ersten fünf Spieltage diese Saison angeht. Wir haben auf jeden Fall zwei, drei Teams, die dieses Jahr aktuell noch krass abfallen. Wir haben aber auch auf Spielerebene, und da schauen wir uns mal wieder unsere ehemaligen Podcast-Kategorien an, jetzt an der Stelle, haben Spieler, wo man auch sagen muss, ey, die sind back. Und wir starten mit den Rohpunkten. Mit grundsätzlich einfach Rohpunkten in Summe. Und da sehen wir tatsächlich, dass auf Feldspielerebene wer vorne ist, ganz vorne?
Feldspieler only?
Ja.
Boah, schwierig. Kimmich.
Jo, Kimmich.
Jawohl.
701 Punkte roh in 5 Spieltagen. Gefolgt von Xhaka 679, Wirt 679, Grimaldo 665 und dann Pascal Groß an fünfter Stelle, 570. Das sind die Top 5 Feldspieler. Auf der einen Seite sehen wir Leverkusen natürlich weiter on the road, Alter. Die liefern natürlich.
Boah, Kimmich sogar ohne Scorer bisher, gell?
Kimmich sogar ohne Scorer. Und das finde ich brutal. Wirklich. Also vor allem, weil, und auch da kommen wir gleich noch zu, ich so ein bisschen das Gefühl habe, unter Kompany ist zwar das System ein bisschen fluider so. Die Spieler haben teilweise mehr Freiheiten, gerade was so Spielaufbau und sowas angeht. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, du kannst theoretisch so ein Stück weit so eine unsichtbare Linie ziehen. Was im letzten Drittel passiert, ist Hoheitsgebiet von Kane, Olise, Gnabry und Musiala. Ja. So, man sieht dieses Jahr sehr, sehr selten gefühlt, dass mal ein Kimmich irgendwie am 16er auftaucht und einen 6-Meter-Chipball auf Kane hinter die Kette spielt. Man sieht sehr selten, dass ein Kimmich da wirklich mal zum Abschluss kommt aus der zweiten Reihe. Ja, beißt sich ein bisschen damit, dass ich eben gesagt habe, Guerrero kam zweimal zum Abschluss am Anfang gegen Leverkusen, aber ich habe schon das Gefühl, man sieht viel, viel mehr diese heraufbeschworenen 1-gegen-1-Situationen am Flügel wieder. Man sieht viel, viel mehr, dass ein Musiala mutige Dribblings auch gegen 1, 2, 3 nimmt, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte im letzten Jahr, weißt du, es war ein Kane, wie viele Bälle hat er letztes Jahr sich tief in der eigenen Hälfte geholt und dann auf die Seite geschlagen, diese Steckbälle gespielt, siehst du nicht mehr dieses Jahr. Ja. Kane bewegt sich am und um den 16er, soll für die Abschlüsse bereit sein. Folge ist natürlich sowas wie am Wochenende kein einziger Abschluss gegen Leverkusen, keine Punkte, nix so. Aber ja, umso bemerkenswerter, dass Kimmich wirklich aus dem Spiel heraus über 700 Punkte schon
gemacht hat. Ich sehe auch, dass Kimmich und Pablo mehr verteilen, weil vor allem auch diese Signature-Läufe von Leo Goretzka, dass du halt irgendwie mit in der Box auftauchst, dich irgendwie durchtankst und sowas, so die gibt es von den beiden deutlich weniger. Wahrscheinlich auch dem System geschuldet deutlich weniger. Und weil sie einfach mehr verteilen und die anderen in Szene setzen. Aber ja, ist auf jeden Fall eine Sache, die einem so ins Auge stechen kann.
Bench, ich weiß nicht, wie gut dein Kurzzeitgedächtnis ist, aber weißt du noch, wir haben über Hyundai gesprochen, über Hyundai Moments.
Haben wir letzte Woche. Und obwohl mein Gedächtnis sehr schlecht ist, ich erinnere mich noch dran.
Hyundai hat ja den Claim, egal welches Spiel, Hyundai bringt dich hin. Ich hoffe, die Podcast-Hörer erinnern sich noch und haben sich auch inzwischen da angemeldet. Den Link finden Sie weiterhin in den Shownotes. Bench, es gibt ein Update. Hyundai hat sich nach unserer Werbeintegration letzte Woche gemeldet bei uns und gesagt, ihr Leute, ihr habt das genau richtig interpretiert. Ihr könnt wirklich zu jedem Spiel hin. Bedeutet, ob Champions-League-Finale, ob hier die NFL ist ja auch in besucht uns auch in Deutschland jetzt, sind noch ein paar NFL-Spiele auch nächstes Jahr. So, Hyundai bringt dich hin, bringt uns hin.
Also jede Spinnerei von uns, ob Glasgow Derby, ob, weiß ich nicht, einmal irgendwie die Argentinos Juniors sich angucken oder und auch diese Spiele, wo wir gesagt haben, dafür kriegst du ja kaum Karten, hast du ja als Normalo kaum eine Chance. Egal was, Hyundai bringt dich hin. Die halten Wort, die Männer und Frauen da.
Ja, ich glaube denen das ja, ne? Aber ich bin auch skeptisch. Wie kommen die an all diese Karten ran? Wie gut connected muss Hyundai sein dafür?
Ja, also es ist crazy. Ich meine, wir haben letzte Woche, haben wir es hier schon im Prinzip in den Himmel gehoben, die Aktion. Und wir können kaum davon ablassen, weil nach wie vor, auch gerade mit dem Feedback, was wir bekommen haben, es ist einfach eine brutale Aktion. Es gibt keinen Grund, sich nicht anzumelden und es mal zu versuchen. Auch wenn man sich immer denkt, ja gut, bin ich jetzt derjenige, der das irgendwie unter Tausenden und Abertausenden Teilnehmern gewinnen soll. Ey, einer von euch da draußen wird's vielleicht und kann dann wirklich mit Begleitung da den Trip seines Lebens potenziell haben. Und wir haben noch ein paar weitere Infos bekommen, Janni, weil, ich meine, wir haben ja auch letztes Mal gesprochen, du hast dann natürlich mehrtägige Reisen irgendwie mit dem Hyundai, der euch von A nach B bringt, und wie soll das alles organisiert werden und muss man sich um irgendwas Gedanken machen? Ihr müsst euch um gar nichts Gedanken machen. Es wird wirklich alles gecovert. Der Parkplatz am Hotel ist gebucht. Ihr kriegt eine Aufladekarte mit, dass ihr da im Prinzip auch nichts zahlen, nichts organisieren müsst, um euer Gefährt sozusagen wieder auf die Piste zu kriegen. Eingelöst wird das Ganze mit dem Hyundai Ioniq 6, der auch 600 Kilometer Reichweite knapp hat. Also ganz ehrlich, selbst wenn es ein 5-Tages-Trip wird, muss alle 2 Tage, ja okay, vielleicht einmal am Tag laden. Auch kein Act. Also da ist von vorne bis hinten alles durchgeplant. Nichts, was ihr machen müsst. Einfach nur genießen.
Ne, ich habe gerade mal gegoogelt hier. Hyundai Ioniq 6, der sieht noch sexy aus, ey. Also da kannst du sogar noch, wenn du Single unterwegs bist, ein Date mitnehmen und impressen ein bisschen.
Ja, perfekt. Also haben wir spätestens jetzt alle abgeholt, sagst du.
Ja, so sieht's aus. Infos wie immer in den Shownotes. Mensch, danke für den Einschub.
Wir machen weiter mit dem Abwehrboss. Und das würde ich tatsächlich einfach so handhaben, dass ich die Top 10 mal durchgehe. Weil da sind viele Namen dabei, wo ich sage, ey, das sind einfach so die Go-To-Jungs, die ihr einpacken solltet, wenn ihr, ich sag mal, Top-Truppe beisammen habt, aber für die letzten 3 Positionen habt ihr 20 Millionen insgesamt.
Ich mach die Scouting-Liste auf.
Ja, wirklich. Also, kannst du direkt mal draufpacken. Erster, Jakov Medic, ist bislang der Abwehrboss die Saison, 317 Punkte, gefolgt von Core 311, Tuta 289, Stark 284, Gimba 248, Djogo Jait 241, Teat 240, Akpoguma 240, Koch 239, Elvedi 238. Und das sind wirklich durch die Bank aus meiner Sicht Spieler, wo du sagst, Alter, Bochum spielt in Dortmund, Medic, ja, stellst du auf, macht dir deine 40-50. Wenn es gegen Kiel geht, ja, der macht dir deine 70-80-90. Wenn die einen guten Tag haben, macht er deine 100-120. Und genau das sehe ich bei jedem dieser Spieler. Ausgenommen Teat, den ich ein bisschen höher ranken würde als den Rest, generell vom Potenzial natürlich, und Koch, die beiden Frankfurter, aber ansonsten viele Spieler so um die 10 Millionen, 8 bis 12, 13 würde ich mal sagen, die man einfach mal mitnehmen und ohne Bedenken stellen kann, alle auf die Scoutliste. Wenn ihr Kaderplätze frei habt, Budget frei habt, hier und da vielleicht mal einen ersetzen müsst für einen Spieltag, dann sind das eure Jungs.
Ja, ich würde da vor allem auch irgendwie gucken, da Matchup-bezogen zu arbeiten, weil, ja, wenn ich da halt immer jemanden bekomme, der gute Rohpunkte sammelt und ein gutes Matchup hat, kann ich ins Nullmodus mit abstauben, dann wird es wirklich gut.
Ja, wir machen weiter mit dem Dribbelkönig und, ey Anton, also die Liste hat mich so angeschoben, wo ich da heute im Zug saß, ey, das ist Zug, sehr triste Atmosphäre manchmal, da hast du hier noch ein Kind am Schreien und dann
gib dir das
Baller-Slash-Icon-Device. Liebe Grüße an Jan-Niklas und Johannes, dann zieht sich da auf einmal der Sitznachbar die Schuhe aus, wenn es in den Zug reingeht und so. Aber als ich mir die Liste angeguckt habe, ey, ich war so euphorisch, als ich das Ding da in die Tasten gehauen habe. Dribbelkönig, möchtest du guessen?
Ja, nachdem letzte Woche schon gehypt worden ist, weiß ich, Follow-Jahr ist irgendwo mit dabei.
Ja, Top 3. Mit 13 Dribblings auf dem geteilten dritten Platz.
Musiala.
Musiala ist auch mit 13 auf dem geteilten dritten Platz.
Enzo Mio.
Auch mit 13 auf dem geteilten dritten Platz.
Flo Wirtz.
Geteilter erster Platz mit 14.
Erster Platz, ich weiß es. Ekitike.
Ekitike mit 14. Also Ekitike 14, Wirtz 14, Follajan 13, Mio 13, Musiala 13 und einer noch mit 13. Wenn du jetzt Flawless den letzten 13er auch nennst, dann...
Dann gehe ich nach Hause.
Ja, wirklich.
Dann machst du alleine zu Ende.
Ja, also mach ich dann. Das ist Antons Kopf, den ihr gerade hört, weil er sich hier drauf scheppert.
Gittens.
Nee. Adeyemi, 13.
Wow.
Auch geil. Dann haben wir aber tatsächlich Gittens mit 11, Xavi Simmons 11, Coman 10, Mamouche 9 und, was ich auch wirklich geil fand, Giannoulis mit 8 Dribblings.
Boah,
und gibt das auch sehr viel. Der hat auch wirklich der hat am Wochenende natürlich auch einen Elfer rausgeholt, aber der hat auch echt solide gepunktet dafür, was teilweise an Ergebnissen bei Augsburg rumkam dieses Jahr. Ja, ich sag ehrlich, finde ich einfach eine geile Liste. Also Ekitike teilweise noch so ein bisschen unter dem, was man an Niveau von ihm erwartet dieses Jahr, wenn halt die Scorer fehlen, weil hier ein Dribbling, dann wird danach halt eine No-Look-Flanke geschlagen, die im Nichts landet. Ja gut, dann bist du wieder bei plus minus null mit der Aktion. Aber es ist halt einfach ein geiler Zocker. So, voller Jahren haben wir drüber geredet. Mio, auch sehr, sehr, sehr spannender Spieler. Und das ist erst der Anfang, dass er hier im Dribbelkönig so auftrumpft. Ja, wie jetzt Adeyemi, Musiala brauchen wir nicht drüber reden, geht uns genauso. Fand ich aber eine sehr, sehr geile Liste. Vielleicht mehr so ein bisschen ja. Hype-Series jetzt gerade für euch da draußen gewesen als super Mehrwert. Fand ich aber geil. Und torhungrig, vielleicht auch da ohne groß zu gessen, weil wir sind. Du hebst die Hand, willst du gessen?
Ich möchte nicht gessen, ich möchte kurz einwerfen. Giannoulis. Wir haben nämlich den DM bekommen, nicht Giannoulis, Giannoulis, weil Grieche, und ich weiß es auch, weil wir haben einen hervorragenden Löwendompteur, der heißt Agirios oder Agis Giannikis. Er heißt auch mit Gia, aber man sagt Giannikis.
Ja, ja. Aber dann verstehe ja.
Und Giannoulis.
Die Diskussion machen wir nicht auf, aber ja, nehmen wir so mit auf jeden Fall.
Torhungrig.
Torhungrig. Da gehe ich jetzt mal durch, weil wir sind schon über eine Stunde drin und wir haben noch einiges vor uns. Mamouche mit 252 an der 1. Da muss ich sagen, kleiner Funfact, wie gesagt, ich habe im Zug die ganzen Stats schon vorbereitet, eben nochmal überarbeitet. Bevor heute das Spiel gelaufen ist, war Mamouche an Position 5 oder so, also der hat heute einen unfassbaren Satz gemacht. Ist jetzt mit 252 an der Spitze, gefolgt von Dennis Undav 227, der macht auch immer Punkte über Abschlüsse. Boniface Gnabry dahinter 194, 159 und Enzo Mio. Auf Platz 5, 150 Punkte durch Abschlüsse.
Stabil, deswegen hatte der auch auf jeden Fall bis zum vierten Spieltag, also letzte Woche, die meisten Expected Goals der Liga.
Das ist Wahnsinn. Und ja, wir warten es ab, was noch kommt hinten raus. Um das zu vervollständigen, die Top 10, Grifo 144, Openda 41, also 141, Doan 40, Kleindienst 40, Musiala 39. Ja, Namen, die man mehr oder weniger erwartet. Kleindienst, Doan finde ich auch honorable, aber ja, das hat mich schon überrascht, dass hier Mio A so weit oben auftaucht und B auch Mamouche wirklich, natürlich mit brutalem Spiel heute, aber da einfach, also ich meine, Platz 4, Gnabry 159, Mamouche hat über 250. Das ist schon
eine ordentliche Differenz.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja, wir haben die Flankengott-Kategorie, wo ich jetzt auch nur einmal ganz fix durchgehe. Grimaldo 17, Groß 16, Stöger und Raum 12, Mvene, Grifo, Garcia 9, Günther, Smith, Agu 8. 2, 3 an sich ganz interessante dabei. Smith, da habe ich aber auch.
Oder Flankengott, hallo.
Ja, Smith interessant, aber auch viele Standards, ne?
Ja, fair.
Also, und ich sag auch ehrlich, Flanken nach 5 Spielen ist halt auch noch sowas. Also, dass ein Grifo jetzt oder ein Mvene 9 Flanken geschlagen hat, lass ein Spiel dabei sein, wo du gegen 10 spielst und der 4 Flanken in den letzten 30 schlägt. Also, das geht natürlich fix bei sowas, ne? Ist was anderes als irgendwie zum Beispiel die Lufthoheit, die jetzt kommt. Die jetzt aber nicht kommt, fällt mir gerade auf, weil die habe ich mit ins Quiz für dich gleich aufgenommen.
Ah, okay.
Passmaschine. Kommen wir wieder zu den Mustern, die wir schon angekündigt haben. Kimmich, 458 an der Spitze vor Xhaka 418, Wirtz 368, Groß 328, Grimaldo 326. Und dann, ganz interessant, weil dieses Jahr vielleicht auch so ein bisschen unterm Radar, weil aber auch weniger Punkte, als ich persönlich erwartet habe bis jetzt. Stiller 277 Punkte durch Pässe, Stöger 258 und tatsächlich auch, und da würde ich vor allem mal darüber sprechen wollen, wegen dieser Aufbaugeschichte, die wir gerade hatten. Ich bin nämlich genau deiner Meinung, du hast es eben schon ein Stück weit eingeworfen, Kimmich und Pavlovic verteilen wieder mehr die Bälle, als es letztes Jahr die Doppel-6 respektive 8 bei den Bayern gemacht hat. Pavlovic nämlich hier auch in den Top 10 mit 250 Punkten, obwohl der ja schon einige Spielminuten abgegeben hat, ne?
Ja, tatsächlich.
Und das finde ich, also lass den alles durchspielen, dann ist er statt bei 250 wahrscheinlich so bei 350 oder sowas, 350, dann ist er hier auf jeden Fall Top-3-Kandidat, ne?
Ja, ist erstaunlich.
Also finde ich krass und bestärkt auch so ein bisschen mehr, gerade wenn wir die Top 10 komplettieren mit Kim 244 und Upa 234. Ey, IV Doppel-6 bauen auf hochstehende Außenverteidiger, die dann noch vorne sich einschalten, teilweise sogar ein Stück weit invers spielen, auf den Außenflügel 1 gegen 1 suchende Gnabrys, Olysees, Sanés, Comans und Co. Und Kane ist der Abnehmer dieses Jahr.
Ja, zu Upa und Kim ganz kurz, wurde glaube ich auch von, ich weiß nicht, ob Kimmich oder, ich glaube es war Kimmich, lobend erwähnt, dass die beiden echt stabiler spielen, als irgendwie der erste Spieltag zu erwarten gelassen hat und hat auch gesagt, boah, hey, kommt kein gerader Satz mehr bei rum, gell? Jedenfalls hat er gesagt, dass so, ey, die verteidigen immer mit 50, 60 Meter Wiese hinter sich, die müssen extrem fit sein, die müssen extrem schnell sein. Es ist viel, viel schwerer, so zu verteidigen, als wenn du halt einfach auf der 16er Linie stehst und halt die Dinge rausklopfst. Ich finde, Kim gewinnt einfach jedes Kopfballduell da hinten drin. Jo. So, jeder hohe Ball, der von Radetzky geschlagen worden ist auf Bodyface, so immer Kim, pup, Schädel, zurück das Ding. Es war wirklich, wirklich stabil. Ich finde, am Ball ist Upamecano der deutlich bessere, spielt klare Bälle. Da finde ich eher so ein bisschen öfter mal ungestüm, wenn dieser flache Ball auf den Stürmer kommt, wo du hinten anstehen musst. So
rasselt er jedes Mal rein.
Ja, voll draufgerasselt, Auffahrunfall gebaut, gelbe Karte, fertig. Aber so Kim gewinnt da wirklich jedes Ding. Ist auch mit dem Fuß immer gut dabei. Sticht nochmal gut davor rein. So, das macht er echt richtig stark. Am Ball Upamecano auf jeden Fall besser.
Ja, muss ich aber auch sagen, so bei Upa war ich ja schon immer der Meinung, so dass da richtig viel drinsteckt in dem, gerade auch mit Ball. Bei Kim waren wir, glaube ich, alle so ein bisschen auch letztes Jahr, dass wir so gesagt haben, Alter, der hatte halt in Neapel ein Spiel, was ihm sehr lag, ne, so diese langen Kellen einfach Richtung Osimhen, da konntest du gefühlt nicht so viel falsch machen, hat natürlich eine ordentliche Pace, die du dann in Italien in der Liga auch gut anbringen kannst und das lag ihm sehr, das Spiel, und ich zumindest habe ihm nicht zugetraut, dass er vor allem in der kurzen Zeit jetzt so stabil die Kurve kriegt, dass du jetzt echt sagst, Alter, also Upa Kim, die machen da ihr Ding, die spielen da ihren Stiefel runter und keiner macht sich Sorgen.
Ja, ich finde, muss schon sagen, ist noch weit weg von irgendwie Top-Class Champions League IV, aber gib denen mal noch 10 solche Spiele, wo du dir Selbstvertrauen holst, wo du gut zusammenspielst, so, dann ist das halt Richtung Ende des Jahres auch nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja. Letzte Kategorie, Kreativzentrum. Und auch da, ja, die Muster, die wir erkennen, verfestigen sich. Wir haben Marmoush auf Position 2 mit 155 Punkten im Kreativzentrum. Hinter Grifo 195, vor Wirtz, Xhaka, Stöger, Groß, brauchen wir nicht drüber reden. Und auch hier sehen wir aber Olise 130, Kane 125. Und ich glaube, so ein Stück weit, aber auch hier das Muster zu erkennen, dass, wenn man sich jetzt gerade mal die Punkte auch gegen Leverkusen anschaut, so Olise, Kane etc., die Rohpunkte gerade auch über Aktionen aus dem Kreativzentrum, kommen, glaube ich, eher gegen schwächere Gegner, wo du ein Stück weit dieses hohe Pressing krass forcieren kannst, wo du hohe Ballgewinne hast, der letzte Ball oft direkt so der Pass des Todes ist, das Tor, das eingeleitete Tor vorm Querlegen ist und so weiter und so fort, wo die schnellen Punkte kommen. Gegen Leverkusen hat man jetzt echt gesehen, dass die Rohpunkte so ein bisschen auf der Strecke blieben bei den vorderen Jungs und das gegen, ich sag mal, sehr diszipliniert verteidigende Gegner, die einem nicht die Räume anbieten, die du halt vielleicht, brauchst für die Aktion da im allerletzten Drittel, dass es da dieses Jahr hier und dann ein bisschen mau aussehen könnte für die Front Three da. Siehst du nicht?
Ja, sehe ich schon auch. Punkt. Doch, nee, bin ich deiner Meinung.
Ja, also ich muss sagen, wenn man jetzt sieht, dass Bayern selbst Leverkusen so dominiert hat, würde ich jetzt, glaube ich, kein Spiel dieses Jahr sehen, wo ich sage, alles klar, da könnte man mal drüber nachdenken, wenn man eine gute Alternative hat, einen da sitzen zu lassen oder so. Würde ich in jedem Spiel riskieren, ausnahmslos. Trotzdem vielleicht so ein bisschen erwartungshaltungsmäßig. Ich sag mal, lass Stuttgart jetzt wieder komplett einen aufspielen dieses Jahr, wenn es da dann gegeneinander geht an Spieler XY, dass man da vielleicht einfach weiß, okay, pass auf, entweder mein Kane macht seine 2 Buden und geht damit 300 runter, oder der bleibt halt relativ blass, wenn Stuttgart da das spielt, was sie können, wenn sie an ihrer Peak-Performance unterwegs sind. Und dann geht ein Kane da halt im Zweifel auch einfach mal mit 65 runter bei einem 2-1. So, ist halt so.
Kann sehr gut sein. Ich sehe gegen Stuttgart auch nochmal unterschiedlich als gegen Leverkusen.
Ja, 100%.
Dass Stuttgart halt auch, finde ich, weniger zu verlieren hat. Klar, Leverkusen, die spielen um 1, auf jeden Fall. Stuttgart eher nicht. So, die können ihren Stiefel weiterspielen, die können weiter Ballbesitz radikal zocken, die werden weiter Ballbesitz radikal zocken, die wollen auch gegen Bayern die Kugel haben und laufen lassen. So, das haben wir jetzt bei Leverkusen ganz offensichtlich nicht gesehen, weil es da auch einfach um mehr geht, um mehr Platzierung geht, als wenn Stuttgart gegen Bayern spielt, da geht es einfach mehr darum, halt irgendwie geil aufzutreten und sein Spiel weiter zu behalten. Deswegen glaube ich schon, dass es auch gegen Stuttgart eventuell schwerer werden kann als gegen Leverkusen, weil die sich mehr trauen oder weil die mehr Plan nach vorne haben und entwickeln wollen. Aber
ja, Let's See war jetzt einfach nur ehrlicherweise das Team, wo ich im Moment am ehesten sehe, dass die Bayern wirklich auch aus dem Spiel heraus richtig Paroli bieten. Und klar, das kann wieder meine, ich weiß nicht, ob ich Stuttgart-Brille nennen will, aber ich bin ja schon immer irgendwie sehr überzeugt von der Idee, die verfolgen auf dem Platz. Aber ich sehe bei Stuttgart eher als bei Leipzig oder Dortmund im Moment, dass die halt diesem Flow, den die Bayern haben, ein Stück weit eine Delle verpassen
können. Ja, die könnten auch diesem hohen Anlaufen irgendwie einen guten Stich verpassen, weil gegen Real war es ja ähnlich. Die Real auch hoch angelaufen, trotzdem weitergespielt, Ball laufen lassen. So. Bei Real finde ich, war es dann irgendwann so, okay, die haben gemerkt, nichts zu holen da vorne, ein bisschen tiefer gesetzt und so. Aber die lassen auf jeden Fall auch gegen hoch anlaufende Gegner den Ball laufen und probieren nicht, okay, laufen hoch an, dann chippen wir die Bälle drüber.
Yes, so ist es. Anton, wir sind durch die Kategorien, durch die ehemaligen Podcast-Kategorien durch. Ich habe noch ein paar weitere Stats so beim Stöbern bei FB Ref und Co. gefunden. Und auch da möchte ich noch so ein paar Sachen mit reinwerfen. Du hast zum Beispiel gesagt, dass Enzo Mio stand letzte Woche noch führender bei X-Goal-Werten waren. Ist er immer noch.
Ah, okay.
Ich habe mir auch die Non-Penalty-Expected-Goals rausgesucht, weil sonst hast du natürlich dann direkt einen Kane damit rumtun mit, ja, weiß ich nicht, wie viel Elfern bisher und so weiter und so fort. Mio im Moment führender bei Non-Penalty-Expected-Goals mit 3,3 Toren, Undav 3,2, gefolgt von Ekitike und Musiala mit 2,8.
Ja, stark. Also bei Enzo Mio kam ja auch jetzt erst gegen Wolfsburg der Elfmeter und den hat er ja auch verschossen.
Ja.
Aber
der zählt nicht rein, ne? Also
der zählt nicht rein, aber levelt das trotzdem krass die XG auf, weil du hast ja erst den Elfer und dann den Nachschuss.
Das ist ein guter Punkt.
Weil du den unbereinigt hast, hast du auf einmal dann irgendwie einen Sprung von fast zwei Toren, oder?
Aber den musst du ja fast. Also in dieser Wertung wäre ja jetzt die Frage, ob der Nachschuss mit reincountet.
Der muss ja, oder? Also ja Non-Penalty.
Ja,
der Nachschuss ist ja wieder Open Play.
Ja, ja, muss eigentlich.
Aber
ja, verfälscht natürlich ein Stück
weit. Selbst in der unbereinigten Wertung ist das ja eigentlich, obwohl es eine Aktion ist, die er hat, quasi plus zwei Tore.
Oder so.
Ja, ja, genau.
Ja, nee, interessant, habe ich so nicht drüber nachgedacht. Ich fand es nur direkt bemerkenswert. Also ich sag ehrlich, Undav habe ich da erwartet. Ich habe aber auch sowas wie zum Beispiel, ich hätte einen Boniface vorne Musiala erwartet. Ich hätte, keine Ahnung, also einen Kane hätte ich auch vorne mit erwartet, auch wenn jetzt gegen Leverkusen nicht viel dabei war, aber dass wir hier Ekitike, Musiala, Undav, Mio Top 4 sehen, ja, ist für mich schon überraschend. Zeigt mir aber einmal mehr, spricht für die Qualität der Chancen, vor allem auf Stuttgarter Seite und auch bei Ekitike, spricht für mich aber auch einmal mehr dafür, dass ich mich stabil geschnitten habe, was meine Meinung von Mio anging, wo ich immer gesagt habe, Alter, das ist so viel zwischen den Reihen, relativ wenig Ballaktion, immer mal der in der Offensive bei Stuttgart abfällt, wo das Potenzial auf richtige Breakouts nicht so riesig ist. Ey, der Mann hätte schon über 3 Hütten machen müssen dieses Jahr. So, und ich sag mal, lass den Elfer-Nachschuss mit, ich sag mal, was werden das gewesen sein? Da waren 1-2 Spieler direkt dabei, die fast noch drankommen, Torwart flog vor ihm her, lass das 0,55 bis 0,6 Expected Goals gewesen sein, selbst ein Elfer sind ja immer nur 0,7. Ziehen wir diese 0,6 mal ab von den 3,3, sind wir bei 2,7, dann haben wir immer noch Ekitike, Musiala 2,8, R 2,7 auf Platz 4, ne? Also das ist schon wahnsinnswert.
Ja, und vor allem, wenn du überlegst, dass halt gerade noch ein Marktwert von, weiß nicht was, 24 Fields hat, so
ja. Kannst du schon einpacken.
Gerade auf jeden Fall für den Preis sehr wert, den mitzunehmen.
Und zweiter Punkt, auf Teamebene, wo wir bei Qualität der Chancen gerade waren.
Ja.
Stuttgart mit 11,6 Expected Goals Spitzenreiter, vor Bayern 11,5, vor Leverkusen 10,4.
Das überrascht mich tatsächlich
auch wirklich. Das ist crazy.
Ja.
Hätte ich niemals gedacht.
Ich auch
und
nicht.
Auch bei Stuttgart musst du natürlich sagen, ne? Die haben gegen Dortmund gespielt. Die hatten jetzt nicht das
super easy Programm. Leverkusen ist crazy. Leverkusen hat mit Abstand die meisten Torschüsse abgegeben.
Leverkusen ist über ein Expected Goal hinter Bayern und Stuttgart.
Okay, krass.
Ja, finde ich, also war sehr überraschend. Und auf der anderen Seite, also das erstmal, um den Gedanken abzuschließen, sagt mir einmal mehr, Alter, Stuttgarter Offensive, also ob es ein Leveling ist. Also ich sage mal, wo ich sonst so das Gefühl hatte, wenn ich die jetzt mal gleichsetze, vielleicht so Terrier und Leveling, sind für mich zwei Spieler, wo du sagst, boah, ja, gegen schlechte Gegner riskierst du die gerne mal, wenn Aufstellungswahrscheinlichkeit 60, 40, 70, 30 sind oder so. Aber wo ich sonst das Gefühl gehabt hätte, Alter, Leverkusen dominiert so viel mehr, da ist so viel mehr drin, offensiv im Zweifel, so, und so viel zuverlässiger, dass ich da safe gesagt hätte, wenn ich mich entscheiden muss, dann Terrier. Wenn ich jetzt hier aber sehe, wie gesagt, was für eine Chancenqualität Stuttgart auf den Platz bekommt, vor Bayern, vor Leverkusen, Alter, Leveling, Abfahrt, rein da.
Ja, ich finde auch, wenn du gerade sagst, das ist eines der ausgeglichensten Spielerduelle, die du mir gerade hinlegen kannst, eigentlich so. Beide,
ja,
safe Starter, eigentlich nicht. Leveling schon sehr, Terrier mittlerweile auch schon sehr. Bei beiden bist du nicht ganz sicher, ob sie rausrotieren. Ja. Beide ähnliches Preissegment, ähnliche Wahrscheinlichkeit, ähnliche Minutendauer, die sie auf Platz sind. So.
Und ohne tough, die Statistik aber, aus ja, dem Kopf ja, hätte ich safe gesagt, ja, Terrier, ja,
okay, Digga. Ist halt mit dem Meister, gell?
Ja. Ja. Aber, also, Stuttgart sehr, sehr, sehr interessant.
Ja.
Und auf der anderen Seite, wenn wir den Blick ein bisschen weiter runterwerfen, wir haben eben darüber gesprochen, dass sie bei dem Programm bis jetzt viel mehr Punkte hätten holen müssen. Aber wie du mit, und jetzt hilf mir nochmal, spielen gegen Augsburg 4-0 gewonnen jetzt, Leipzig. Pauli ja. 0-0.
Paul 0-0.
Und Bochum 0-0.
Richtig? Union 0-0.
Ah, fuck. Union 0-0. Das ist mir letzte
Woche schon dauernd passiert. 3-2 gewonnen, ja.
Ja, ja, aber nee, und Union 0-0. Vor allem die drei Spiele jetzt mal im Fokus, was 60% der bisherigen Spiele ausmacht.
Ja.
Leipzig Expected Goals Platz 10 mit 7,4. Und das ist unterirdisch, finde ich, für das Programm.
Ja, ist zu wenig.
Das ist nichts. Überleg mal, du hast Stuttgart, Bayern, Leverkusen, du hast Dortmund, die eigentlich bis jetzt durchwachsen spielen, die gegen Stuttgart eine kranke Flaute hatten, die heftig zurückgeworfen ja. haben muss mit X-Goals und so. Also du hast die vier, wo du aber noch sagen kannst, alles klar, die kannst du vor dir sehen. Aber da sind noch fünf weitere Teams dazwischen in dieser Liga. Frankfurt, Gladbach, auch noch zwei, wo ich sage, ja, okay, wenn die gut drauf sind, aber die sind jetzt auch nicht super drauf im Moment.
Jo.
Aber also Zehnter, das ist zweite Tabellenhälfte.
Ja.
Mit dem Programm, du hast das beste Programm.
Klar, du musst natürlich auch irgendwo sehen, du brauchst nicht viel Tore, wenn du keine kassierst, aber mit dem Elfmeter gegen Union, du hast halt ein Spiel, wo du auf jeden Fall sagen musst, das musst du eigentlich gewinnen.
Ja.
Die anderen Spiele, so Bochum war wenig, trotzdem gewonnen, fair, aber St. Pauli hat auch echt gut mitgespielt. Da auf St. Pauli, so die hätten auch mit Glück ihr eigenes Tor machen können.
Yes. Wir haben noch zwei, drei Sachen. Einmal um die Non-Penalty-X-Goals nochmal zu vervollständigen. Ich habe hier gesehen, ich hatte mir noch eine Sache aufgeschrieben. Kane übrigens Platz 23 mit 1,3 Expected Goals aus dem Spiel. Also auch sehr, sehr wenig. Und da habe ich mir die X-Goals pro 90 noch angeschaut, weil ich natürlich immer gerne so dieses Joker-Thema wieder aufmache.
Da flippert jetzt irgendwer mit 5 Minuten Gesamtspielzeit rum oder was?
Also einer ist dabei, der ganz, ganz vorne ist, der aber dann in der, wenn du nach den X-Goals pro 90 sortierst, auch aus der Wertung genommen wird. Du musst mindestens 90 Minuten Spielzeit haben in Summe, damit du damit reingehst in die Wertung. Die hat El Bilal Touré im Moment mit dem VfB noch nicht. Der hat aber pro 90 Minuten 1,78 Expected.
Ja, okay, Tore. Aber halt wahrscheinlich einmal geschossen, das Ding gegen Dortmund einziger Abschluss gewesen und dann halt sofort einen super Wert gehabt.
Aber der ist halt schon, glaube ich, viermal von der Bank gekommen jetzt oder so, ne? Ja. Also der hatte schon einige Einsätze dafür. Ich hätte auch gesagt, deswegen hatte ich einmal noch schnell geschaut aus dem Augenwinkel. Mindestens 3, wenn nicht 4 Einsätze hatte er schon. Dann finde ich das schon bemerkenswert, ehrlicherweise.
Ja.
Aber ja, 1,78. Wir brauchen jetzt nicht das Joker-Thema wieder diskutieren, aber ist auch jemand, wo ich ehrlicherweise, also ne, glaubst du mir oder nicht, aber wo ich auch die letzten ein, zwei Spiele dachte, Alter, den bringen die echt immer, wenn du dann nochmal probieren musst, gegen Wolfsburg kam er jetzt auch nochmal zum Schluss und der hat auch eine kranke Dynamik, ne? Also der, wenn der antritt, ich glaube, der ist auch so ein bisschen Hack am Ball, da musst du schon auch mal schauen, in was für eine Richtung sich das jetzt bewegt, so ein bisschen Silas-Vibes gibt der mir dann in solchen Bewegungen, aber an sich, die Explosivität, die der hat, das Bewegungsspiel, Alter, es ist 1:01, langsam gehen die Lichter hier aus. Nee, aber so, der bewegt sich gut, der hat eine kranke Dynamik und das könnte einer werden, ich sage jetzt nicht, kauf den, stell den auf, aber ich glaube, das könnte einer sein, wo wir hier in der Winterpause sitzen und sagen, ja, Digga, der hat halt seine 8-9 Einsätze gehabt, der hat jetzt 5 Buden, 2 Assists gesammelt, der hat irgendwie, weiß ich nicht, ein Scorer pro 143 Minuten, hätte sich gelohnt, hätte es gemacht.
Ja, ich würde auch sagen, Auge drauf haben, Mitte der Hinrunde, Ende der Hinrunde nochmal schauen, ist jetzt keiner, den ich mir holen würde, wirklich auf gar keinen Fall, dafür ist das Geld irgendwie, solange er nicht wirklich Chancen hat, Stamm zu spielen oder regelmäßig Startelf Einsätze zu bekommen, ist mir das Geld auf jeden Fall dazu schade. Und die hat er gerade aktuell nicht. Klar, kannst du wieder überlegen, ey, wenn der Champions League jetzt irgendwie nach Einwechslung eine Bude macht oder sowas, ist er vielleicht ein Kandidat für die nächste Woche.
Ja.
Aber an sich lieber erstmal zuschauen und abwarten.
Ist jetzt auch echt was gewesen, wo ich sage, ich kann mir vorstellen, dass das einfach ein guter Joker dieses Jahr bei Stuttgart wird. Aber gerade alleine deswegen, weil du sagst, Undav safe gesetzt, Dimirovic eigentlich safe gesetzt, auch gut angekommen in Stuttgart, so einer von den beiden rotiert schon immer mal raus und Bilal Touré ist nicht der Nächste, der dann aufrückt. Ich sehe da auch überhaupt keine Startelf-Relevanz, mit Glück ein, zweimal in der Hinrunde. Pro 90 abgerundet, Mio auch hier auf der 1 mit 1,06 Expected Goals pro 90, was ich auch Wahnsinn finde als Stammspieler, gefolgt von fucking Maximilian Bräunig. 1,02 wow. Expected Goals pro 90.
Aber weil der auch halt in den Spielen irgendwie noch immer ganz gute Abschlüsse bekommen hat.
Ja, ist, gell? Aber da sage, also ich weiß noch den Podcast, den wir vor der Saison aufgenommen haben, wo wir auch gesagt haben, ey, in den Testspielen hat er gehüttelt wie blöde. Wir haben mit ein, zwei vor Ort gesprochen, die gesagt haben, Alter, das ist einfach ein Vollblutstürmer so. Und der macht genau da weiter, wo der in der Vorbereitung, wo viele unterklassige Gegner dabei waren, aufgehört hat. Der steht weiterhin richtig, der hat einen guten Riecher, der wird seine Buden machen und der ist immer mal wieder ein Starter. Lass den jetzt, ich meine, Pieringer trifft jetzt, wird jetzt erstmal weiterhin starten, der wird jetzt erstmal 1-2 Millionen wieder abspecken, Bräunig. Lass den für 4-5 Millionen auf dem Markt sein in 1-2 Wochen. Bei dem aktuellen Markt, wo du, glaube ich, insgesamt noch 4 Spieler an der 500k-Grenze hast im Moment, der Rest irgendwo 2, 3, 4, 5 Millionen unterwegs ist, ey, einpacken für 4 Millionen. Bei Heidenheim, das geht so fix, dass da er mal statt einem Pieringer startet, wenn der eine schlechte Woche hat. Jo. Das könnte echt jemand sein. Guirassy da auf jeden Fall mit 0,91 auch auf Platz 3 sehr gut schon unterwegs. Undav, Ekitike und ja, Co. dahinter. Mit Elvan auch, Mio, Undav, Mamouche, Kane, Ekitike, das einmal der Vollständigkeit halber. Und ich habe noch die größten Over- und Underperformer bei den X-Goals rausgesucht. Größte Overperformer, ohne Großreden hier, Demirovic plus 2,6.
Okay.
Kane plus 2,1.
Ja.
Und Matuidi Bero plus 1,7.
Okay.
Ich glaube, der hat 2 gemacht, ne? Plus 1,7 sagt
4. Ja, das gegen Dortmund weiß ich jetzt halt, aber das zweite kann ich gerade nicht direkt verorten.
Ich weiß, dass ich eine Woche überlegt hatte, ihn zu stellen, hab's nicht gemacht, da hat er genetzt.
Matuidi.
War so vor 1-2 Wochen. Auf der anderen Seite, während du das raussuchst, größte Underperformer, Ekitike minus 1,8, Chaibi minus 1,4 und Enzo Mio minus 1,2.
Ja, weil der auch schon 4 Großchancen vergeben hat, glaube ich. Also
ja, ja, Stand und natürlich viele Expected Goals hat,
logisch. Ja.
Logisch. Ja, wir gehen weiter. Ich versuche mich mal ein bisschen zu sputen, weil es sind natürlich viele, viele Stats hier heute. Expected Assists hatten wir uns noch rausgeholt.
Grifo 1.
Grifo ist auf dem geteilten dritten mit Olise 1,9.
Expected Assists.
Also ich sag's, es tauchen immer wieder dieselben Namen auf.
Expected Assists.
Und es sind 2 von einem Team noch auf Platz 1 bis 4.
Boah, es muss, keine Ahnung. Kimmich.
Nee. Es sind Hugo Ekitike auf 4 mit 1,8 und fucking Omar Mamouche 2,7 Expected Assists auf der 1.
Das ist richtig strong, aber das sind halt auch wirklich 2 Alleinunterhalter, beziehungsweise Duo-Doppelunterhalter.
Das ist Wahnsinn.
Das ist wirklich, aber wirklich stark.
Die können Gamechanger dieses Jahr für euch draußen werden.
Jo.
Also wirklich, das sind 2 Spieler, an die kommst du noch eher ran, als an einen Boniface, wenn der einmal weg ist. Als an einen Olise, wenn der einmal weg ist. Als an einen Guirassy, wenn der einmal weg ist. Und das sind aber die Jungs, also so wie die in die Saison kommen. Natürlich müssen die auch erstmal so weitermachen, aber was die im Moment zeigen, könnte der Game-Changing-Deal für euch werden, wenn ihr da was an Land gezogen kriegt für den Rest der Saison. Stöger der Vollständigkeit halber noch mit 2,0. Dazwischen auch hier pro 90 Mamouche 0,75. Garcia auf 2, 0,59. Brauchen wir jetzt auch nicht größer machen, als es ist, das Thema. Aber wenn er Startelf-Chancen hat, dann ist er ein Riesenargument, Kickbase-wise, da ordentlich Millionen zu versenken. Wir haben Kunku auf der 3 mit 0,58. Fand ich auch bemerkenswert. Wurde aber heute für Nathaniel Brown aus dem Kader geschmissen. Also eher uninteressant erstmal. Ekitike auf 4. Olise auf 5. Assists minus Expected Assists, auch hier Over-Under-Performer. Mamouche auf der 1 mit minus 1,7. Der ist hier Erster mit minus 1,7 und der ist bei den Toren auch mit minus 1,1 oder so, glaube ich, dabei gewesen.
Was ich bei den Expected Assists und Over-Under-Performern interessant finde, so bei den Expected Goals bist du ja selber schuld, dass du entweder halt irgendwie überdurchschnittlich gut vollstreckst oder überdurchschnittlich schlecht vollstreckst, so dein eigenes Ding. Aber da sagt es ja nichts über die Qualität der Vorlage aus, sondern über die des Verwerters. So. Also das heißt ja trotzdem so, die Vorlage war clean, nur der hat sie halt nicht gemacht.
Ja, Ekitike und Chaibi mit minus 1,8 und minus 1,4 Underperformer bei X-Goals. Ergo, Mamouche Underperformer mit minus 1,7 bei Expected Assists.
Ja.
Die 3-4 da vorne, einer für den anderen. Und wenn das noch ein bisschen besser vor der Kiste klappt, dann scheppert's richtig. Ja, Kimmich auf der 2 mit minus 1,3. Leveling minus 1,2. Und Nkunku minus 1,1, Stöger minus 1. Schüsse aufs Tor, einfach noch eine Geschichte, weil ich da ein Team sehr auffällig fand. Wir haben Schüsse aufs Tor, warte mal, war das Schüsse aufs Tor pro 90 wahrscheinlich, habe ich mir vergessen hiermit aufzuschreiben. Leverkusen 34, Stuttgart 32, Bayern 31, Gladbach 28.
Nee.
Pro 90 kann nicht gewesen sein.
Aber gesamt auch nicht.
Gesamt auch nicht. Alright. kleiner Fauxpas hier an der Stelle. Aber ich hatte mir da auf jeden Fall Schüsse aufs Tor. Boah, was war das? Ja, aber obwohl, nee, kann auch nicht sein. Ja, ist auf jeden Fall unsauber recherchiert hier. Daran angeschlossen hatte ich mir aber noch aufgeschrieben, auch hier Goals minus Expected Goals auf Teamebene. Und da ist Gladbach nämlich auch 18. mit minus 2,7, gefolgt von Frankfurt und Freiburg. Also auch Gladbach eigentlich ordentlich unterwegs, was wirklich schusserzeugende Aktionen, was Abschlüsse, was Torschussvorlagen, sonst was hin und her angeht. Und vor allem ist da natürlich, also aus meiner Sicht auch das Interessante, du hast ein ähnliches Muster eigentlich wie bei Frankfurt. Du hast mit Stöger, mit Kleindienst als Verwerter und natürlich punktuell noch mit Honorar, Hack, Player auf den Außenbahnen mehr oder weniger Alleinunterhalter. Da schaltet sich kein, ich sag jetzt mal, kein Julian Weigel irgendwie krass ein, irgendwie aus dem Zentrum hinten raus. Da schaltet sich in der Regel auch kein Sander krass ein. Den Reiz schon eher vielleicht mal als mehr Box-to-Box-Spieler so. Aber auch von hinten heraus, also es ist jetzt nicht so, dass ein Skelly da Flanken ohne Ende schlägt. Es ist nicht so, dass Luca Netz da irgendwie Sturmläufe ohne Ende macht. Da sind wirklich die vorderen 4-5 dafür verantwortlich, im Moment ordentlich Schüsse abzugeben. Leider auch noch dafür verantwortlich, die X-Goals ein bisschen zu underperformen. Aber auch da heißt es, wenn ein bisschen mehr mal den Weg Richtung Kiste oder ins Tor findet, dann kann das ganz schnell nach oben ausschlagen. Frankfurt und Gladbach sehr interessant, was die Statistiken angeht. Und auf der anderen Seite Gladbach auch hinter Bayern, Leverkusen, Leipzig, Dortmund, Stuttgart. Das Team mit den meisten Pässen ich will jetzt nicht sagen am spielbestimmendsten, da würdest du wieder eine Diskussion lostreten, ob du das damit gleichsetzen kannst, aber ja, auch Gladbach taucht, wie gesagt, immer wieder auf. Und damit habe ich euch jetzt, glaube ich, auch genug erschlagen mit den Stats für heute. Hab aber noch, Anton, für dich ein kleines Quiz. 5 Fragen.
Uff, 5 schnelle Fragen an.
5 schnelle Fragen an Anton Deibele. So, erste Frage. Lufthoheit. Welche 3 Nicht-Innenverteidiger tummeln sich hier in den Top 10 und, Side-Fact, sind sogar die Top 3?
Philipp Hofmann.
1.
Wow.
25 gewonnene.
Das ist schon mal gut. Wer geht noch viel durch die Luft? Ich sehe Mainz durch die Luft, aber die haben keinen Kopfballstürmer mit Burkhardt. Ich sehe. Wer ist noch durch die Luft aktiv? Pauli auch kein
großer. Ich gebe einen Tipp, du hast gesagt, die kassieren einfach, die kriegen jedes Spiel die Hucke voll im Moment.
Hoffenheim?
Nein. Nee.
Kiel?
Ja.
Kiel. Pichler?
Benedikt Pichler. Geteilter 2. Platz, 22 gewonnene Kopfballduelle.
Das ist sehr gut, der ist auch nicht der Größte, gell?
Ja, der ist schon eine Maschine.
Ja? Ja, also, aber nicht der Größte, nicht der Allergrößte.
Also Hofmann ist schon nochmal größer, aber
Pichler ich hab den so
1,87, 88 hätte ich jetzt geschätzt.
Größer als ich dachte, ich hätte so auf so 1,83, 1,85 geschätzt.
Ja, okay. Kann auch. Ich guck mal nebenbei. Du kannst noch
mit der
Nummer 3. Nummer 3, ich gebe den Tipp, ist 6er.
Aber nicht Stachy, oder?
Pichler 1,87. Nee, nicht Stachy. Stachy? Geil, dass du Stachy sagst.
Ja, for a reason, Janni.
Soll ich auflösen?
Ja, bitte.
Es ist... Ah, nee, warte. Ich lese
also, nicht auf. Gib mir einen schnellen Tipp.
Ja, ja,
einen
schnellen Tipp an, ja. Anton Deibele. Er hat einen Spitznamen, der darauf abzielt.
Kleindienst.
Nein.
Wenn ich aufs Kopfball, oder was?
Jackson Irvine.
Ach so, Irvine,
Jackson, ja, klar. Irvine, 22 auch. Ja, dahinter, der Vollständigkeit halber, weil es eben in den Kategorien nicht war, Kim 22, Uber 22, Meinke 21, Chabot 19, Koch 19, Kajabek 16.
Okay. Kajabek auch interessant.
Ja, auch interessant, aber jetzt auch
nicht. Ja, zu vernachlässigen, aber interessant, genau. So.
Ich habe hier auch mehr Stats reingenommen, wo ich gesagt habe, okay, da haben wir keinen direkten Kickbase-Use-Case irgendwie draus, sondern eher um ein, zwei Ecken gedacht.
Das ist so ein Ding, wo ich sage, zu meiner Freundin, ja, ist interessant, so halt Small.
Behalte dich einfach. Zweite Frage. Mr. Zuverlässig, welcher Spieler hat im Moment die beste Passquote der Liga? Kommst du nie drauf, wenn du es nicht weißt? Nie.
Ich sag dir, ich weiß es und er hat davon profitiert, dass er nicht gespielt hat diesen Spieltag. Es ist Patrick Erras.
Wow.
Ist richtig?
Es ist Patrick Erras.
Jawohl.
Hast du es gelesen oder?
Nee, ich wusste, dass er vor 3 Spieltagen oder sowas so gut war.
Ja.
Dann habe ich gemerkt, es hat sich irgendwer vorbeigeschoben. Ich glaube, Upamecano, Kim, Tah, irgendwer so. Und wenn du jetzt gesagt hast, ich komme nicht drauf, und der Spieltag, wo er nicht gespielt hat, dann muss er wieder hochgerutscht sein, weil der Rest irgendwie scheiße gepasst hat.
Erras mit 95,7%, ich habe aber auch nochmal genauer reingeschaut, hat auch bisher nur in Anführungsstrichen 132 Pässe gespielt. Da bewegen sich natürlich die IVs von den Bayern bei 400, 500, 600 Pässen oder so, ne? Also das ist dann ein anderes Level. Trotzdem.
Aber auch ein anderes Drucklevel auf die Bayern als auf Patrick Erras bei Kiel.
Safe. Gefolgt übrigens von Niki Süle, 95,2.
Stabil.
Ja.
Auch der wahrscheinlich noch nicht.
Der hat irgendwie so 300 gespielt. Frage 3. Dauerbrenner. Welche 6 Spieler haben bisher, abgesehen von Torhütern und Verteidigern nach App-Position, die volle Spielzeit absolviert? Also 450 Minuten laut FBref. 6 Spieler haben die volle Distanz
bis jetzt gemacht. Boah, ist das schwer. Ich hätte jetzt natürlich sofort gesagt, bevor du Verteidiger gesagt hast, oh mein Gott,
safe. Es gibt viele Verteidiger. Ich, es gibt 15 bis 20 Verteidiger.
Da hätte ich sofort hinterhergeschoben Anton Stach, weil der im Mittelfeld gelistet ist. Der hat aber schon zu viel gefehlt.
Richtig.
Kimmich.
Kimmich ist einer. Es ist eigentlich nur ein Name dabei, wo ich sage, crazy. Vor der Saison hättest du mich dafür gesteinigt.
Pascal Groß, ausgewechselt worden. Nein, Julian Weigl?
Nein.
Maxi Arnold?
Nein, aber so mit 6ern bist du auf einem ganz guten Weg bei noch 3 von den verbleibenden 5.
Skiri?
Nein.
Larsson?
Nein. Skiri, Wochenende Bank heute.
Chaka.
Chaka ist einer.
Kimmich und Chaka 6.
Ja.
Chaka wundert mich fast.
Einen hatten wir eben schon. Mit dem Spitznamen.
Stach. Nein. Erwein.
Erwein, ja. Erwein Nummer 3. Ein Sechser ist noch ausstehend. Jemand, den eigentlich keiner in seinem Kickbase-Team haben will. Sowohl auf Team- als auch auf Spielerebene.
Holtby? Nein.
Nee. Den hätte ich schon lieber.
Ja, ich weiß, deswegen habe ich so, vorsichtig rausgeflüstert.
Okay, ich löse auf. Du hast Kimmich, Chaka, Irvine. Es sind noch Khedira.
Ja, boah, krass. Ich dachte, du so, hättest du was jetzt? Ja, erster Spieltag verletzt oder sowas.
Xavi Simmons.
Ja.
Und Jakub Kaminski. Hat jede stabil. Minute bis jetzt gemacht. Vor der Saison sagst du,
Trainerliebling.
Ja,
also jetzt.
Aber vor der Saison sagst du, Alter, ja, hier wird zur Option irgendwie auf der Schiene, da mal schauen, immer on-off. Der hat letztes Spiel, also letztes Jahr müsste ich jetzt raten, würde ich sagen, der hat keine. Mit Glück hat er 10 Spiele von Beginn an gemacht.
Ja, aber die haben jetzt auch gegen Stuttgart mit ihm auf linkes Mittelfeld gespielt, ja, gell? Also der ist unabhängig davon, wie sie spielen, ist der mit dabei.
Ja, der spielt aber auch eine sehr gute Rolle dieses Jahr, muss man ehrlich sagen.
Er 90 auch Big Standards auch bekommen von Maxi Arnold, so ist schon.
Yes. 4. von 5 Fragen. Auf Jasulas Spuren. 2 Spieler stehen in der Bundesliga bereits nach 5 Dominik Spieltagen Kor. Nur noch eine Verwarnung vor der ersten Sperre. Welche sind es?
Dominik Kor.
Ist Nummer 1. Also ich sag mal so. Ja, obwohl, nee, sag ich nicht.
Ja, sag nicht.
Sag nicht.
Boah, wer hat denn viel gelbe Karten getankt? Du musst mir irgendeinen Tipp geben, ich stehe völlig im Wald.
Du besitzt ihn.
Arnold. Ey, Mann, jetzt kommen 6 gute Maxi Arnold-Spiele.
Das ist so tough. Ja, Arnold und Co. einfach mit 4 gelben nach 5 Spielen ist auch Wahnsinn, ne? Und Arnold eigentlich. Der hat schon, hatte der Gelb am Wochenende jetzt? Ja, ne?
Ja, der hat den Gelb. Jetzt,
ja, genau.
Ja, der hat den Gelb.
Also das kann auch eigentlich noch blöder aussehen jetzt.
Ja klar, vom Trefferbild kann es halt vor allem auch glatt sein.
Ja. Nee, Arnold und Korn, Tatsache, auf Jasulas Spuren. Und letzte Frage, kurz vor knapp. Welche 3 Spieler lieferten bisher die meisten schusserzeugenden Aktionen? Da vielleicht als kleine Erklärung für euch da draußen auch. Da sind inbegriffen sozusagen die letzten 2 Aktionen vor einem Abschluss. Ist also so ein bisschen ähnlich zu sehen wie Tor eingeleitet bei uns, nur dass es eben nicht diesen Stellenwert haben muss von Großteil des Tores sozusagen auf deinem Konto. Aber diese letzten 2 Aktionen vor dem Abschluss plus herausgeholte Freistöße, die zu einem Abschluss führen, zählen dazu.
Vince.
Nö.
Über wen reden wir? Top 1 oder Top 3 gerade sowas?
Top 3 habe ich, einmal mit, einmal ohne Standards.
Okay. Flo Wirtz.
Flo Wirtz mit Standards 2. 38, ohne Standards 1. 33.
Okay. Musiala.
Nicht dabei.
Der dribbelt auch zu viel. Simmons glaube ich nicht. Doch, ich sag Simmons.
Nein.
Undav.
Nein.
Mio.
Nein. Jetzt bei der letzten Frage, Anton, straff dich.
Wollt ihr auch fertig werden, gell?
Ja, okay, ich löse auf. Also, mit Standards, Stöge auf der 1,41.
Okay.
Wirtz 38, wie gesagt, Grimaldo, ja. 33.
Ja.
Ohne Standards, Wirtz 33, Chaka 23 und Stöger 20. Wo wir wieder beim Thema Gladbach, schusserzeugende Aktionen, Pässe, Schüsse, Ballbesitz, bla wären. Also, ich habe es, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen mal gesagt hier und ich habe richtig Shit bekommen dafür. Da haben einige auch gesagt, so, Bench lehnt sich im Moment ganz schön weit aus dem Fenster und hin und her. Wo ich gesagt habe, Stöger ist für mich einer von denen, wenn nicht der Neuzugang in der Bundesliga mit dem krassesten Impact. So. Und die Stats jetzt, also ich will jetzt nicht irgendwie nochmal meine These damit untermalen oder so, was ich sagen will, ist, Stöger mit diesen, alleine mit diesen schusserzeugenden Aktionen, aber auch wenn wir den Background sehen, was wir eben hatten an Gladbach-Stats auf Teamebene, da ist noch richtig Luft nach oben, obwohl der schon liefert ohne Ende, ne?
Da ist wirklich Luft nach oben. Der hat nämlich in 74 Minuten bei einem 1-0-Heimsieg 60 Punkte gemacht.
Ja, ja, das war jetzt nichts.
Ich war auch ultra überrascht und ich habe auch gesagt, ich habe ihm Unrecht getan. So, ich habe gesagt, nie im Leben macht er nochmal 4.000 wie in Bochum. Der ist nicht halb so wichtig wie in Bochum. Und es war eine Fehleinschätzung, ganz klar. Ich habe auch irgendwie 150 bis 200 Punkte gecallt für das Wochenende. Aber ich glaube, der wird stabil punkten, der wird Richtung 4.000 gehen. So.
Wird er. Ist ja, auf jeden Fall, und abhängig davon, ob, also ich sag mal, wenn Gladbach es echt schafft, so ein bisschen die PS auf der Straße zu behalten, die sie im Moment haben, und dann halt ein Stück weit, ich sag mal, das Spielglück im letzten Drittel kommt so, oder du halt hier und da vielleicht auch noch ein bisschen besser es ausspielst und dann wirklich so in Richtung Top 6, Top 8 gehst, dann kann das auch nochmal mehr werden, ne? Weil wir dürfen nicht unterschätzen, wie abhängig ein Spieler von Teampunkten auch ist, ne?
Ich muss aber trotzdem auch sagen, bei 30 Millionen für Stöger, ey, da brennt mir der Geldbeutel.
Ja,
da fasse ich nicht rein.
Da fasse ich nicht rein. Ja, nee, also das ist schon auch eine stabile Stange Geld, aber ja, also wenn ihr die Kohle habt, auf jeden Fall heiße Aktie. Das war's tatsächlich mit den Stats, die ich noch dabei hatte. Also ich glaube, wenn ich jetzt mal so einen kleinen Rundumschlag mache, also gerade hatten wir natürlich das Stöger-Thema mit der Underperformance von Gladbach, den X-Goals-schusserzeugenden Aktionen. Da ist bei Gladbach und Stöger noch Luft nach oben. Wir haben das Saying hier aus dem Podcast, die Bayern sind wieder da. Die Bayern sind mit Pavlovic und Kimmich im Spielaufbau mit Rohpunkten ohne Ende da. Die Bayern sind mit der Innenverteidigung mit Rohpunkten ohne Ende da. Außenverteidiger, haben wir die letzten Wochen schon drüber geredet, leiden so ein bisschen drunter gefühlt, was Rohpunkte angeht. Also da sind so diese ganz großen Breakouts nicht mehr da, wenn nicht mal ein Scorer dabei ist. Dafür aber halt vorne viele Scorer auf viele offensive Schultern verteilt. Wir haben über Mio viel gesprochen, der wahnsinns underrated ist, aus meiner Sicht. Also ich bin gespannt, ob er die Pace durchziehen kann, aber das, was er im Moment liefert, ist top, top, top Niveau. Und wir haben auch hier und da oft den Namen gesehen, jetzt noch nicht explizit viel drüber gesprochen, aber auch Ekitike taucht überall auf, wo es Punkte gibt und gefährlich wird.
Ja, Bench, das hast du schön zusammengefasst. Damit wir in Richtung 6. Spieltag kommen, rushen wir jetzt einmal durch die Spiele des nächsten Wochenendes und geben da einfach kurz so ein bisschen unseren Input mit, wen wir favorisiert sehen, wo wir eventuell Punkte-Explosionen sehen. Wir fangen sofort an. Freitagsspiel, Augsburg empfängt Borussia Mönchengladbach. Ich sehe Gladbach leicht favorisiert, ich sehe aber Tore auf beiden Seiten. Ähnliches Spiel wie gegen Mainz, Gladbach gewinnt auswärts in Augsburg.
Yes, gehe ich alles mit, würde ich euch nur noch mit an die Hand geben wollen. Player, Honorar, Hack, Ngumu, einfach alles einpacken. Bei Ngumu bin ich jetzt nicht ganz sicher, was der letzte Stand ist. Da wird es wahrscheinlich jetzt ein bisschen länger dauern. Und also ich würde jetzt mal mutmaßen, der ist nächste Woche raus. Umso mehr die anderen drei einpacken. Ihr seht Freitag, wer spielt. Und das sind sehr relevante Spieler, glaube ich, fürs Wochenende.
Nächstes Spiel, Leverkusen zu Hause gegen Holstein Kiel. 2000er Potenzial. Aufpassen, wenn der Champions League gegen Mailand nicht spielt. Den am besten auf dem Schirm haben. Ich habe... werden wir im Einkaufswagen später hören, wen ich habe. Nächstes Spiel. Bochum gegen Wolfsburg. Wolfsburg zu Hause Favorit. Wolfsburg hat gegen Kiel.
Wolfsburg zu Hause?
Lüge. Wolfsburg auswärts. Richtig. Good catch. War nur ein Test. Wolfsburg auswärts in Bochum. Wolfsburg Favorit. Wolfsburg ordentlich Alarm gemacht gegen Leverkusen, Amura ordentlich Alarm gemacht gegen Stuttgart zu Hause, haben jetzt eigentlich alle Top-Teams irgendwie souverän bespielt, haben jetzt die Möglichkeit, mit Ball auch mal mehr zu zeigen. Ich finde, Wolfsburg hat super Powerplay gezeigt in den letzten Wochen. Wind hat gutes Spiel gemacht, jetzt zum ersten Mal von Beginn an Tor gemacht, Assist gemacht. Würde ich auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Weiter im Text, oder willst du einhaken?
Nee, ich bin irgendwie ungewöhnlich d'accord mit dir aktuell.
Geil. Dortmund auswärts bei Union Berlin. Und auch da sehe ich durch ein passives Union, die nicht so hoch attackieren werden, meiner Meinung nach oder meiner Erwartung nach, wie die Bochumer, sehe ich ein bisschen mehr Ruhe für Dortmund im Spielaufbau, ein bisschen mehr Ruhepunkt bei den Innenverteidigern, trotzdem weiter Potenzial bei Girassi, bei Adeyemi, bei Julian Brandt, bei Pascal Groß, so alle mitnehmen, eventuell auch wieder, je nachdem wie Champions League läuft, ein Felix-Metscher-Spiel einfach mal mitnehmen und gegen Ende der Woche gucken, wer spielen könnte. Nächstes Spiel
ist ein, Bremen. Ist ein Felix-Metscher-Spiel, aber kein Thomas Müller-Spiel, sagst du? Ja, blöder Witz. Aber Gittens, siehst du potenziell starten? Wäre meine Frage nur dazu gewesen.
Ich würde sogar sagen, Gittens eher nein, wegen so ein bisschen angeschlagen, eventuell Champions League schauen, wie es ist und dann vielleicht auch einfach mal einen Bayern-Starter geben, oder?
Ja.
Max.
Okay, weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Next one. Bremen zu Hause gegen Freiburg. Nach den Leistungen von Bremen in den letzten Wochen sehe ich Bremen leicht mit Nase vorne. Chancenverteilung oder was heißt Chancenverteilung? Gewinnquoten würde ich hier 60-40 verteilen zugunsten der Bremer und würde gucken, ja, Köhn nach seinem Start im Einsatz auf jeden Fall interessant. Weiser, der ganz vorne gespielt hat, letztes Spiel interessant, aber hier natürlich auch ein Verteidiger auf quasi fast Stürmer, Zehnerhöhe listen kannst und mitnehmen kannst. Auf jeden Fall spannend. Dann St. Pauli gegen Mainz. St. Pauli jetzt absolut beflügelt nach dem 3-0 Auswärtssieg in Freiburg. Und deswegen sehe ich St. Pauli leicht mit Nase vorne. Mainz natürlich trotzdem, ja, mit dem Matchup und mit den ersten paar Spielen von St. Pauli interessant, aber offene Kiste.
Ja,
Was sagst du, Mensch?
Finde ich schwierig. Ich muss sagen, jetzt am Freitag hatte ich ja, muss ich ehrlich sagen, schlichtweg nicht die Eier, so ganz in die Vollen zu gehen und zu sagen, ey, Pauli holt das in Freiburg. Da hatten wir nämlich auch Freitag kurz die PK-Diskussion. Ja,
danach ist immer leicht, alles zu loben.
Ja, nee, aber da hatte ich die Eier nicht. Da hatte Janni noch gesagt, Freitag, glaube ich, in der PK so, jo, die am Wochenende flügen die einmal um und dann holt Freiburg da die nächsten drei Punkte, wo ich meinte so, boah, ey, gegen Leipzig haben die mich schon echt überzeugt, was das Spielerische angeht. Ich kann mir vorstellen, dass sie denen richtig das Leben schwer machen. Ja, wollte aber nicht ans Äußerste gehen. Trotzdem habe ich dann jetzt irgendwie andersrum das Gefühl. Und vielleicht rührt es ein bisschen daher, dass ich dann Mainz mit Amiri deutlich, deutlich mehr zutraue als Mainz ohne Amiri. Dass das ein Spiel wird, wo ich sehe, dass St. Pauli eine sehr reelle Chance hat. Wo ich aber am Ende trotzdem sagen würde, das ist für mich also maximal 55, 45, 60, 40, St. Pauli.
Ja, weiter im Text, Heidenheim zu Hause gegen Leipzig. Beide haben eine englische Woche vor sich. Heidenheim hat Minimum einen Tag weniger Regeneration.
Dürfte so
Safe sein. Donnerstag, Leipzig ja. Wahrscheinlich Mittwoch gegen Juve, oder?
Ich check's mal
nebenher. Ja, check das mal nebenher. Leipzig sollte auf jeden Fall auswärts gewinnen. Leipzig weiterhin defensiv sehr stabil. Für Heidenheim wird schwierig. Leipzig mehr Ballbesitz, Leipziger mitnehmen. Heidenheim gegebenenfalls als Lückenfüller einpacken.
Leipzig Mittwoch und Heidenheim Donnerstag.
Jo. Frankfurt gegen FC Bayern. Ich hoffe auf die Frankfurter, glaube aber auf sehr viele Rohpunkte. Bayern können wir uns eigentlich verlassen. Beide zocken unter der Woche europäisch. Ja, Frankfurt Torwart mitnehmen, je nachdem, ob Kauasantos oder Trapp am Start ist. Eventuell IV, Mamouche, weil du diesen Hype eigentlich nicht brechen kannst, würde ich mitnehmen. Bench eher nicht.
Ich hätte mehr Bock auf Ekitike sogar. Aber also einfach wirklich nur Bock. Weil ich ja. So, ich habe direkt das Tor von ihm letztes Jahr, weißt du, wo er gegen Bayern getroffen hat? Oder auch zwei, drei, da lässt er zwei, drei aussteigen und dann so aus 20, 22 Metern, ich glaube, okay. So flach links, ja. Vollspann rein. So, das war so eins der ersten Spiele, wo der hatte so eine Streak von so 3-4, wo er dann echt angedeutet hat, Alter, das ist ein Unterschiedsspieler, so, der kann das Ding rumreißen. Ein Spiel davon war gegen Bayern, aber also einfach nur mal gerade hier so geckig, wie wir hier sind, um 1.27 Uhr reingeschmissen, dass ich Bock auf Ekitike hätte.
Ja, aber Streak,
Mamouche ist der erwachsene Call.
Streak finde ich ein geiles Wort, weil halt einfach Bayern noch keins verloren hat,
ja.
Vier gewonnen als unentschieden, weil jetzt Frankfurt die letzten drei allesamt gewonnen hat, vier allesamt gewonnen hat nach dem Spiel gegen Dortmund am ersten Spieltag. So, also beides ultra heiße Teams, wird ein geiles Spiel. Und last but not least VfB Stuttgart und TSG Hoffenheim, die eventuell nach dem Wochenende ihren Trainer verabschieden.
Ja, und Hoffenheim, wir haben eben gesagt, weiße Westen sind tabu im Kraichgau. Also da ist das Potenzial auf viele Stuttgarter Buden auf jeden Fall.
Ja. Bei Hoffenheim ist natürlich auch irgendwie was erschwerend dazu kommt, dass irgendwie gerade alle immer ein bisschen Wehwehchen haben, verletzt sind.
Ja, ja, sowieso.
Du nie mit derselben Elf aufläufst, du natürlich auch nochmal Europa League hast unter der Woche und du da aufpassen musst, nicht irgendwie eine richtige Reise zu kommen.
Das ist richtig. Und damit beschließen wir unsere Spieltagsvorschau, glaube ich. Anton, jetzt habe ich gerade nicht so ganz im Blick gehabt, dass ich dich hier 5 Minuten galoppieren lasse und du ja jetzt gleich noch den Gnadenstoß uns beiden geben darfst.
Ja.
Und zwar im Einkaufswagen
ab zur Kasse. Ja, Einkaufswagen, und wenn du im Quengelbereich noch irgendwas aufs Band packen willst, dann sagst du einfach Bescheid. Ich habe mir aufgeschrieben, Quengelbereich kennst du?
Quengelbereich kenne
ich. Ja, okay, ist ein Wort. Ich dachte gerade, vielleicht ist das kein
Begriff. Ja, also ich kenne es nicht als Quengelbereich, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, ist so dieser
Kleinscheißbereich. Ja, krieg noch ein Kaugummi, hau mal ein Ü-Ei drauf, sowas, wo die Kinder anfangen, dann irgendwie ein bisschen wuselig zu werden. Nee, auf jeden Fall, ich habe aufgeschrieben, alle Heidenheimer nicht, weil ich glaube, dass die gegen Leipzig fett was holen, aber weil die Rotation nach der Conference League bisher immer sehr vorhersehbar gewesen ist. Du eigentlich nur einen Mainke hast, der stehen bleibt, einen Kevin Müller hast, der stehen bleibt, eventuell mal noch irgendeinen von den beiden Sechsern hast, die stehen bleiben. Das heißt, da auf jeden Fall mal mitnehmen und jemanden als Lückenfüller stellen. Sonst bei Leverkusen Teller, Belosian, Adli, Palacios, eventuell auch ein Schick. Das wären die ich nach der Champions League auf jeden Fall als Rotation und mit dem leichten Matchup Holstein-Kiel vor der Brust einhaken, bitte.
Ganz kurz, einfach nur da reingeworfen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich wollte auf Schick bieten in der Office League.
Ja,
der aber? Ist gestern oder vorgestern war der auf dem Markt.
Ja, aber?
Mein Kader war zu voll und ich hatte nicht die Möglichkeit, vorher einen wegzuscheuchen. Der ist durchgelaufen, glaube ich. Schick ist bei uns vor einer Champions League Woche und einem Spiel gegen, jetzt habe ich es schon wieder verschwitzt, gegen Holstein Kiel ist Schick durchgelaufen. Da dachte ich, ich gucke nicht richtig.
Ja, kein Gambler.
Schämt euch alle, die Platz im Kader gehabt hätten. Jo. Schämt euch.
Ja, also Leverkusen, die würde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil die relativ günstig zu schießen sind und die auf jeden Fall mit einem Starter auf jeden Fall einen grünen Balken da reinzaubern könnten. Sonst alle Wolfsburger, warum? Weil die nächsten 6 Wochen günstige Matchups sind. Goldener Herbst, goldener Oktober, wir haben es vorher schon angesprochen. Eventuell da auch Wind ein heißes Eisen, weil er jetzt eben einfach ein gutes Spiel gezeigt hat, 2 Scorer aufgelegt hat. Und bei Freiburg habe ich Weishaupt und Gregal aufgeschrieben. Gregal, weil Comeback, Weishaupt, weil schon zur Halbzeit gekommen für Ehren Dingchi. Danach auf links gegangen, Grifo, glaube ich, ein bisschen mehr ins Zentrum gerutscht. Deswegen da auch ein Kandidat, eventuell ein bisschen eine Rotation reinzubringen. Was sagst du?
Ja, ich habe auch gelesen, dass Schuster ja explizit über die beiden gesprochen hat und gesagt hat, dass das zwei Kandidaten sind, mittelfristig für die Startelf. Weishaupt war ja schon vor der Saison ein großes Thema. Grifo hat natürlich jetzt mit einer unfassbaren Frühform da dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Könnte ich mir aber schon vorstellen. Und Gregoritsch halt sowieso, ne? Also gibt halt dem Freiburger Spiel nochmal ein bisschen was anderes als einen Höhler, als teilweise auch als einen Alamu, als einen Dingchi, der viel über Pace kommt. Gregoritsch halt wirklich so ein klassischer Zielspieler, sehr gutes Kopfballspiel, einfach Strafraumstürmer. Und deswegen wird er alleine wegen seinem Player-Type auf seine Minuten kommen.
Ja, und um den Einkaufswagen zu schließen und hier entweder vom Quengelbereich, was da aufs Band geschummelt worden ist, wieder runterzuschmeißen, nach dem Spieltag gegen St. Pauli auf jeden Fall höchste Eisenbahn, die Mainzer wieder abzugeben, weil danach werden die Matchups schwierig. Das heißt, entweder auf dem Kassenband den Trainer richtig legen oder, oder wieder runter zurück in die Warenauslage.
Dem Trainer richtig legen und der Konkurrenz die Dinger unterschummeln da.
Das wäre natürlich... Ja, das passt richtig zum Trainer. Sehr gut, ja.
Ja, geil, Anton. Starker Closer, danke. Damit der Einkaufswagen auch pickepacke voll, das Band läuft und wir gehen zur Kasse für heute.
So ist es.
Wir haben natürlich noch den MVP-Tipper im Schlepptau. Da sind wir so ehrlich. Wir haben jetzt hier 1000 Uhr, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. So, der MVP-Tipper...
Ja, ich check's auch nicht, warum der um 11:30 nicht noch kurz geschickt
hat. Ja, wirklich, ne? Check ich auch nicht. Nee, der MVP-Tipper wird uns hoffentlich morgen in aller Früh sein freudiges Outro überbringen. Das ist dann der liebe Martin, der diese Woche den MVP am besten getippt hat. Glückwunsch dazu und in freudiger Vorahnung viel Spaß mit Martin zum Abschluss. Danke, Anton.
Dankeschön, ciao, ciao.
Moin Benjamin Jani, moin liebe Kickbase-Community. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich als langjähriger Kickbase-Podcast-Hörer auch mal das Outro machen darf. Dank Mamouche, der mir meinen Spieltag zumindest etwas gerettet hat. Ich grüße auf jeden Fall meine drei Kickbase-Ligen, South Sport Balance, SV Mosel und Mensa Connection. Special Shoutouts gehen auch raus an Richard. Und ja, für mich geht's jetzt nach Mallorca im Urlaub. Und euch eine schöne Woche. Ciao.
Das war's mal wieder mit Spieltagsliga-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.